Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß
mit Stefan und Simon.
Simon, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Nudelduft und Spielespaß mit dem schönsten Hobby der Welt. Brettspiele, was könnte es besser geben? Ja, nichts eigentlich, aber ein paar Sachen konsumieren wir ja auch außerhalb von Brettspielen. Und damit starten wir natürlich wie immer erst mit ein bisschen Smalltalk. Thema heute natürlich Gespielt-Folge. Viele gute neue Titel, die wir mit im Gepäck haben. Vielleicht auch ein, zwei Titel, wo wir ausnahmsweise mal wieder unterschiedlicher Meinung sind. Und da kommen wir gleich zu. Aber erstmal Smalltalk. Und wenn ihr sagt, keinen Bock auf irgendwelche komischen Serien, Comics, Spiele, was auch immer, drückt ihr einfach die Kapitelmarken und springt direkt zu den Brettspielen. So, Simon, was hast du Schönes konsumiert in der letzten Zeit?
Ich habe echt einiges an Filmen konsumiert tatsächlich.
Oh, Filme.
Ich habe ja meistens so Phasen, wo ich dann Filme schaue. Das ist dann, wenn irgendwie eine Serie zu Ende ist oder ich dafür irgendwie die Zeit finde. Und da waren echt viele mittelmäßige Sachen dabei, muss ich ehrlich sagen. Also ich war von Robot Dreams zum Beispiel nicht so begeistert. Ich glaube, der hat ja sogar den Oscar für den besten Animationsfilm irgendwie gewonnen. Und auch Challengers, den hast du, glaube ich, erwähnt, ne? Mal, dass du den gesehen hast. Den fand ich so dermaßen schlecht, ehrlich gesagt.
Ja, ne?
So ätzend. Was war das? Und du magst ja Tennis. Also ich dachte mir die ganze Zeit, ich will doch nicht eine halbe Stunde Leute in Zeitlupe Tennis spielen sehen. Was ist denn das? So, also die Geschichte fand ich total schlecht. Der hatte so zwei, drei Momente, wo ich sagte, okay, das ist schön inszeniert, das ist intensiv, aber also, wirklich, gerade das Endmatch war cool, aber also viel zu lang. Oh nee, Stefan. Also ich glaube, bin ich beruhigt, dass du das ähnlich siehst, weil der wird ja bei den Kritikern so dermaßen hochgelobt. Aber ich dachte,
genau,
mir so,
nee, lass enden. Das war ja einer der Titel vom letzten Jahr, war das, glaube ich, ne? Bei den Robert Hoffmanns dieser Welt ist der aufgetaucht. Ja. Ich habe immer noch im Hinterkopf, als da haben wir schon drüber gesprochen, aber wie hieß nochmal dieser französische Zeichentrickfilm?
Ah,
der war gut.
Ja, der war sehr gut. Nochmal die Empfehlung raus. Habe ich hier als Blu-ray tatsächlich jetzt gekauft. So manche, also einer aus 50 Filmen vielleicht, der schafft es in meine Blu-ray-Sammlung, weil ich die auch rigoros aussortiert hatte beim Umzug. Und der ist tatsächlich drin. Ich finde den fantastisch. Und den wollte ich tatsächlich auch nochmal schauen, vielleicht nächste Woche.
Ja, und ich habe zufällig diese Woche an ihn gedacht, weil ich auf Netflix Cyberpunk gucke, also die Serie passend zum Spiel, und die ist ja auch extrem hoch gelobt.
Ja.
Und ich finde die okay, ne? Die ist, also bisher, ich bin Folge 6, 7 roundabout, also vielleicht kommt da noch die große Überraschung, der große Switch, der große Turnaround, aber bisher habe ich gesagt, ja, nett, aber jetzt nicht das, was ich gedacht habe, dass es eventuell ist. Edgerunners, genau.
Die ist ja schon was älter. Die habe ich damals auch gesehen.
Die ist älter, genau.
Und ich kann dir sagen, dass ich mich an kaum was erinnere.
Ne? Ja,
also die ist gut, die ist nett, man kann die gut gucken, aber es ist so, dass man danach auch nicht mehr so groß die Sachen im Kopf hat, während bei Mars Express habe ich sofort einige Szenen im Kopf.
Genau das. Ja. Bei Mars Express, das bleibt im Kopf, und hier habe ich gedacht, ja, okay, cool gemacht und schön, und Cyberpunk mag ich ja generell.
Ja, ich auch.
Aber ja, mehr auch nicht.
Ja, aber ich habe dafür noch einen Film geguckt, den ich jetzt trotzdem nochmal empfehlen will. Und wenn wir über deutsche Filme sprechen, dann ist es ja immer ein bisschen schwierig. Ja, also unsere Komödien sind häufig in eine Richtung, die ich jetzt nicht so mega lustig finde. Ne? Also ob es jetzt um Fuck You Goethe geht oder um Sonstiges, das ist so sehr seichte Unterhaltung. Auch Witze, die häufig eher in den Fäkalbereich gehen. Ich möchte gar nicht über die Til Schweiger-Filme dieser Welt sprechen. Aber ich habe einen Film nochmal geguckt, den ich schon echt häufig geschaut habe und den ich einen der besten Filme aus Deutschland tatsächlich bezeichnen würde, Stefan. Du kannst dir nicht vorstellen, worum es geht. Ich werfe mal ein paar Schlagworte rein. Du kannst mal gucken, ob du drauf kommst. Also das eine ist, es geht um Musik.
Ich bin ja in Filmen schon generell nicht gut bewandert und deutsche Filme bin ich komplett draußen. Also das Spiel werde ich nicht gewinnen.
Ja, also es geht um Musik. Einer der Soundtrack-Titel war ziemlich bekannt, tatsächlich. Der auch von dem Schauspieler selbst, der gar kein Schauspieler ist, ehrlich gesagt, produziert wurde, mit seinem Bruder zusammen. Ich sehe noch fragende Blicke.
Ich denke auch gar nicht drüber nach. Ich habe schon aufgegeben, bevor das Match angefangen hat.
Es geht um Drogenexzesse, es geht um Mental Health, es geht um Berlin. Jetzt, das ist die letzte Chance jetzt.
Keine
okay,
Ahnung.
Es geht um Berlin Calling, dem Film. Mhm. Der sagt
super
dir nichts.
Nee.
Okay, krass. Der ist schon was älter tatsächlich, von 2008. Und weswegen ich den kenne und auch so schätzen gelernt habe, ist, weil der Soundtrack von Paul Kalkbrenner ist. Einen meiner absoluten Lieblings-Techno-Interpreten, der ja auch immer noch seit Jahren präsent auf den größten Bühnen dieser Welt spielt. Und der spielt die Hauptrolle. Das ist total interessant. Er spielt DJ Icarus und das ist so ein typischer Berliner Techno DJ, ja, der schnupft sich auch da seinen Koks rein und dann nimmt er sich das mal und dann bringt der Freund mal das mit und er bleibt aber auf einer Tablette komplett kleben und hat einen kompletten Knockout und wird in eine psychiatrische Klinik gebracht und dann geht es um so viele Themen gleichzeitig, um Beziehungen, um Musik vor allem, ne, also Er unter Stress, muss das nächste Album rausbringen, hat keine Ideen und so weiter. Und nachher ist das so ein Film, der hat so einen Sog irgendwie. Ich kann das gar nicht genau beschreiben, warum der so gut ist. Aber der zieht dich so rein, auch weil die Musik so brachial ist. Also der Soundtrack ist auch legendär. Ne? Sky and Sand von ihm war ja damals sogar im Radio ein Riesenerfolg. Und das ist ein Film, den ich mir immer wieder sehr gerne anschaue, weil ich sagen würde, das ist so ein Indie-Film aus Deutschland, wo man auch sagen kann, okay, der macht auch mal was anderes, das ist nicht dieses 0815, was wir aus dem deutschen Kino kennen, sondern da steckt richtig viel Herzblut drin, sowohl von dem Künstler als auch von dem Regisseur. Ich finde den richtig toll, hat tolle Bilder auch zwischendurch, geht unter die Haut, ist intensiv, tut weh. Richtig gutes Ding. Also Berlin Calling, wenn ihr den noch nicht gesehen habt von 2008, würde ich zu meinen Top 3 deutschen Filmen auf jeden Fall zählen.
Super, finde ich gut. Freut mich. Zeit, Filme zu gucken, ist bei mir relativ gering. Ich kann aber ein bisschen, ich hatte mal als Kind die Zeit, wo, als Kind, als Jugendlicher, wo das natürlich großes Thema war und Thema deutsche Filme fällt mir noch ein Film ein, der in meinem Kopf geblieben ist, der glaube ich auch ein bisschen unbekannter ist. Wahrscheinlich sagst du jetzt gleich, so ein Quatsch. Und zwar ist das, ich glaube, von 1985. So,
also wenn du jetzt Lola Rent sagst, Internet, dann weiß ich nicht.
Nee, 2004? Gut, Mucksmäuschen still. Von
gar nichts.
Markus Mittermeier. Wäre meine Empfehlung mal an dich. Aha. Und ich freue mich, dass ich da hier dir mal, vielleicht liegt es ja auch am Alter, dass ich den kenne und du nicht. Und das war so ein Film, wo jemand so ein bisschen ausrastet, so ein bisschen, wie heißt der amerikanische Film dazu, das Pendant,
Der Gott des Gemetzels?
Nee.
Auch ein guter Film?
Nein, hier wo der beim Burgerladen steht und den Burger bestellen will und ich google gleich. Ja. Aber das ist ein ganz bekannter, hier, ne, wo, und dann zieht er doch mit seiner Bazooka auch durch New York und rastet nicht, total. Ne? Das ist
okay, aber solche Filme sind immer witzig, ja.
Mucksmäuschen still wäre auf jeden Fall meine Empfehlung mal, was ganz vielleicht Älteres zu gucken. Fand ich super. Ja. Guck ihn und dann kommen wir hier.
Werde ich gucken, auf jeden Fall. Der sieht interessant aus, ja.
In einer der nächsten Folgen. Meine Empfehlung hier ist natürlich wieder typisch Mainstream, ne? Der Simon hier für die Special Picks. Und ich gucke gerade, das läuft ja noch, Alien Earth.
Oh ja, den habe ich mir aufgehoben, wenn es zu Ende ist. Ist es jetzt zu Ende? Nee.
Ist Folge 6 ist jetzt da und wenn diese Folge hier ausgestrahlt wird, ist es an dem Tag kommt Folge 7 raus, glaube ich. 8 gibt es insgesamt. Und also da fühle ich mich deutlich mehr unterhalten als übrigens bei dem Edge Runners, wo wir gerade drüber sprachen. Und der ist nochmal, ja, glaube ich, gerade so IMDb deutlich stärker, besser angesehen. Allerdings hatte der Film so ein, zwei Szenen, wo ich dachte, oh nee, das haben sie ein bisschen vermasselt. Und zwar sind es kurioserweise genau die Szenen, wo das Alien drin vorkommt. Und die fand ich komisch gewählt. Also ich weiß nicht, ob das Alien dazu sehr vermenschlich wird, als ein, ne, also als ein Wesen mit Gefühlen eventuell. So mit, und da gab es auch, kennst du das, weißt du, wenn die Handlungen nicht logisch sind, ja, also wo man denkt, okay, alles klar, warum geht es denn jetzt dann da weg? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Es könnte ihn jetzt so aufessen. Und dann macht es irgendwie an. Sowas. Oder das Alien sitzt auf dem drauf und dann kommt es doch dazu vor, dass der Mensch irgendwie dann wegläuft. Dennoch ist es tatsächlich so, dass die Serie finde ich trotzdem super gut. Warum? Weil der bis jetzt zum Zeitpunkt der sechsten Staffel, dass Alien eine sehr kleine Bedeutung spielt in der Rolle und ist theoretisch auch einfach eine gute Science-Fiction-Serie ist. Mit dem Thema Cyborgs, so ein bisschen mit dem Thema, wann ist man ein Mensch? Also ich, ist kein Spoiler, das passiert in den ersten 15 Minuten, wird ein Mensch in einen synthetischen Körper quasi verfrachtet, kopiert, wie auch immer, und daraus so ein bisschen auch so diese moralische Frage, ne, wann ist es eine Maschine, wann ist es ein Mensch, ist es noch die gleiche Person? Wird jetzt auch nicht übertriebenmäßig da behandelt, aber so ein nettes Beiwerk dazu, auch ne, man erinnert sich ja an die ersten Alien 1, Bishop heißt der, glaube ich, ja, dieser synthetische Mensch da und dann hast du jetzt noch Cyborgs dabei und einfach so auch dieses Big Corporate Game, da gibt es zwei große Corporates, die sozusagen gegeneinander antreten auch und das ist für mich bisher endlich mal wieder sehr, sehr gute Science-Fiction-Kost. Natürlich Mainstream-technisch hier jetzt nicht der Special Pick, aber kann ich soweit empfehlen, bis auf die ein, zwei Alien-Szenen, wo ich gedacht habe, das Alien hätte ihn jetzt schon 10-mal töten können.
Ja, tatsächlich finde ich Alien ja immer spannend irgendwie. Das sind häufig zwar die gleichen Geschichten, die erzählt werden, also zum Beispiel Alien Romulus habe ich auch letztens erst gesehen, den fand ich tatsächlich auch echt gut. Mhm. Hatte so einen richtig, ich weiß nicht, die Bilder waren einfach genau passend. So, ja. Da ist mir jetzt auch wenig im Kopf geblieben, wo ich dachte, okay, ja, mega krass, aber ich weiß, dass ich beim Schauen eine relativ gute Intensität hatte. Ich muss auch unbedingt noch die anderen Teile nachholen. Ich habe bisher nur 1, 2 und Romulus gesehen und habe ja dieses wunderbar fantastische Alien Deckbuilding Game von Legendary Encounters, was ja wirklich eine super Umsetzung von einer IP ist. Sprechen wir bestimmt an einer anderen Stelle nochmal drüber. Aber genau deshalb muss ich mir die anderen Teile anschauen. Ich weiß, dass die nicht so gut sind wie die ersten beiden, aber ich habe trotzdem, also ich mag dieses Universum, ich mag diese Bedrohung, ich finde auch den ersten Film auch richtig stark immer noch und freue mich, wenn mehr kommt. Ich werde es auf jeden Fall durchsuchten, wenn alle 8 Folgen draußen sind und ich mit Sweet Tooth zu Ende bin. Ja, da gibt es ja dann von mir nochmal ein größeres Roundup, weil ich ja die Comics verschlungen habe. Ja. Und bisher gefällt es mir trotzdem sehr gut. Wir sind jetzt bei Mitte Staffel 2, es dauert also noch ein bisschen, aber da wird es ja auch nochmal ein Update geben.
Cool. Hast du sonst noch was konsumiert?
Nee, sonst bin ich relativ konsumlos gewesen.
Jetzt hätte ich doch gedacht, dass du den Hype-Titel auf Steam mitgenommen hättest.
Habe ich nicht mitbekommen.
Und zwar, jetzt kommt, und zwar ist der lang ersehnte Nachfolger von Hollow Knight, einem Metroidvania, erschienen, Silksong.
Ach so, ja.
Und da gab es natürlich große Aufregung. Also erstmal großer Release gewesen, kostet nur 20 Euro, was dann auch zu Diskussionen geführt haben, wo andere Indie-Studios gesagt haben, oh, das setzt ja die Bar relativ low und wir hätten auch gern für 20 Euro veröffentlicht, haben aber nur halb so viel Content und so weiter. Habe ich angefangen zu spielen auch. Ich habe Hollow Knight selber nie durchgespielt. Ja, eben. Nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern einfach, glaube ich, so aus Zeitgründen. Und finde es auch bisher sehr gut. Es soll sehr, sehr schwer sein. Also es ist nochmal, also auch, glaube ich, deutlich schwerer als Hollow Knight, was ich gehört habe. Ich kann das bisher noch nicht bestätigen. Bisher war es okay, aber ich, wie gesagt, bin auch noch nicht so weit drin. Das Problem ist ja zum Beispiel bei im Vergleich zu Dark Souls-Spielen, das ist ja ganz interessant, bei Dark Souls oder Elden Ring kannst du ja so ein bisschen den Schwierigkeitsgrad selber wählen durch dein Bild. Und du hast ja in der Regel immer die Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, ich grind mich jetzt irgendwo hoch, Stats mehr und dann wird es auch nicht mehr ganz so tricky. Das ist ja bei diesem Spiel nicht, ne? Das ist ja eben schon absolut auf Reaktionen und ne, die Boss-Mechaniken lernen, kennen und daher deutlich schwieriger als ein Dark Souls zu beenden, glaube ich. Und ja, mal gucken, wohin es mich führt. Ich kann aber trotzdem, glaube ich, zumindest nach den 6 Stunden, also das kann sich jetzt ja noch ändern, sagen, dass mein absoluter Favorite, was Metroidvanias angeht, sind die Ori-Titel. Ori, Will of the Wisps, also insbesondere der 2. Titel auch, für mich immer noch das beste Metroidvania, was ich hier gespielt habe, ist eben auch nicht so schwer und vom Movement sehr schön. Also das hast du sehr viele Passagen, wie du dich durch an gewissen Sachen vorbeimachen musst. Das macht unglaublich viel Spaß. Da gibt es so eine spezielle Mechanik, wo so ein bisschen auch die Zeit eingefroren wird. Ist auch für mich nach den ersten 6 Stunden nach wie vor noch unangefochten auf Platz 1 bei den Metroidvania-Spielen, wenn das mal jemand interessiert. Die Ori-Spiele, top.
Ja, ich habe das erste nie zu Ende gespielt und deshalb war ich jetzt auch in dem Hype überhaupt gar nicht drin, ehrlich gesagt, weil ich dachte, nee, irgendwie, da müsste ich ja das erste jetzt erstmal spielen. Und irgendwie...
Das ist interessant, das habe ich mir nämlich auch gedacht, spiele ich jetzt das erste noch zu Ende und fange dann erst mit dem zweiten an, aber habe ich gesagt, warum? Ja, also
ich... Ja, es ist ja, weiß ich, aber ich glaube, es ist ja auch nicht so krass unterschiedlich. Warum soll ich mir jetzt noch eins kaufen, wenn ich das erste Jahr vielleicht erstmal ein paar Stunden nur gespielt habe, weißt du?
Ja, wenn du es hast, sowieso, klar, absolut. Ja. Go for it.
Gucken wir mal, ja.
Egal. Auf zu Brettspielen.
Spielen, jawohl, Stefan.
Und nein, du musst so starten. Du musst auf jeden Fall loslegen, okay, mit einem absoluten Top-Titel oder auch nicht. Das schauen wir mal, was du uns mitgebracht hast.
Ja, ich bringe mal den absoluten Top-Titel mal nach vorne. Nein, ich habe mehrere Top-Titel hier. Ja, zwei richtige Top-Titel heute, zwei Hidden Gems und einen, der ist, ja, ganz gut. So. Aber ich nehme mal erstmal das Spiel, worüber wir noch nicht gesprochen haben, Stefan. Und was du auch noch nicht gespielt hast, was du aber unbedingt nachholen solltest, ich werde dir das Spiel bestimmt mal ausleihen und dann wirst du das zu Genüge hoffentlich testen. Ich denke, bei dir auf der Arbeit könnte das ein guter Anwendungspunkt sein, wenn ihr da euch zusammensetzt und da eine schöne Runde zu viert zusammenzimmert, denn ich habe Positano tatsächlich gespielt. Das ist ein Spiel, das einen Beat-Mechanismus hat und dreidimensionale, coole Buildings hat. Ja, an Positano, der Stadt in Italien, angelehnt und kommt von einem ja relativ kleinen Publisher, Slugfest Games, die vor allen Dingen für The Red Dragon Inn-Reihe bekannt sind. Die kenne ich persönlich nicht. Aber ich habe gedacht, ich schreibe die mal an, weil die hatten, oder über Positano wurde beim Dice Tower sehr positiv berichtet. Und dann dachte ich, komm, frage ich mal an, ob wir ein Rezensionsexemplar bekommen. Und prompt hatte ich das in der Post. Und Positano hat einen sehr, sehr coolen Catch oder eine coole Phrase, wo ich sage, damit kriegt man dich vielleicht auch schon direkt. Und zwar bieten wir auf alles gleichzeitig, simultan. Das heißt, wir haben ein Spiel, was relativ schnell gespielt ist und dennoch große Spieltiefe hat. Wir haben alle die gleiche Kartenhand und suchen uns immer 2 Karten davon aus. Ja, und die Zahlen geben quasi die Initiativreihenfolge an, wer wann aussuchen darf. Und zwar einerseits, wo das Gebäude gebaut wird, was wir in dieser Runde bauen. Das andere ist, wie viele Klötze wir in dieser Runde einsammeln dürfen und in unseren Vorrat legen können, aus denen wir quasi die Gebäude nachher hochziehen. Und mit welchem Dach wir das Ganze veredeln. Da gibt es eben 3 unterschiedliche Bronze, Silber und Gold. Und die haben eben auch unterschiedliche Punkte. Bei dem einen gibt es 1 Punkt, beim anderen 2 und beim anderen 3 pro Ebene. Und dann handeln wir das Ganze ab, ja, in der Reihenfolge und bauen so in 4 Runden, zumindest wenn wir zu viert spielen, Gebäude auf eine Treppe, könnte man so sagen. Und das Interessante ist, dass wir nachher aber dafür Punkte bekommen, welche Gebäude sichtbar sind. Denn wir können die Gebäude auch höher ziehen als die Stufe. Auf der ersten Stufe dürfen eigentlich nur ein Block hohe Gebäude stehen. Auf der zweiten 2, dritte 3, vierte 4, ist klar. Und es gibt aber Karten, mit denen wir das erhöhen können, um maximal 2 von der eigentlichen Stufe. Und das Interessante ist, wenn ich jetzt ein Dreiergebäude auf die erste Stufe baue, aber dahinter steht ein normales Zweiergebäude, habe ich das Zweiergebäude komplett verdeckt. Das heißt, dafür gibt es 0 Punkte nachher. Ja, also es gibt eine quasi so ein bisschen so ein Area-Control-Aspekt, der aber eher in die Höhe geht. Und es geht natürlich darum, auch mit den richtigen Gebäuden nachher richtig Punkte zu machen. Ob da jetzt ein Einer-Gebäude versteckt ist, ist vielleicht egal, wenn ich hinten noch ein Sechser-Gebäude habe mit einem goldenen Dach. Da gibt es nämlich für jeden Block ja 3 Punkte. Das ist viel wichtiger vielleicht. Darüber hinaus gibt es auch noch 3 öffentliche Aufträge, auf die wir spielen wollen. Zum Beispiel, dass wir ein Set aus jedem Dach gesammelt haben, dass wer am meisten in den oberen Regionen Gebäude hat oder wer ja vielleicht auch weniger gebaut hat, als das Limit beträgt. Und das ist so clever verzahnt, dass da am Tisch ein ordentlicher Ärgerfaktor erstmal dazukommt, weil man ja nicht auf alles gleich gut bieten kann. Also man muss seine Priorität für die Runde irgendwie abschätzen. Man muss aber auch überlegen, worauf könnten jetzt die anderen gehen, wenn ich sehe, okay, der eine hat jetzt keine Klötze mehr in seinem Vorrat, der muss auf jeden Fall da jetzt all in gehen, weil da eben sonst zu wenig Klötze sind, um überhaupt das Dreiergebäude hochzuziehen. Man muss aber auch wissen, wann man zu welchem Zeitpunkt auf etwas spielt. Ne? Also gerade wenn dann ein goldenes Gebäude da liegt, da muss ich hoch ran. Aber wenn jemand genauso hoch oder höher rangeht, dann wird es schwierig. Und das ist so ein cleverer Abschätzmechanismus, weil man eben auf alles gleichzeitig bietet. Und zudem würde ich sagen, von der Schwierigkeit her, ich erkläre dir das in 5 Minuten, das kann ich mit meinen Eltern theoretisch spielen. Die Frage ist, hätten die daran Spaß, weil es halt dann doch sehr konfrontativ ist, weil man dem anderen die Punkte dann doch versucht wegzunehmen. Aber ich habe es jetzt mit Simone zu zweit gespielt, das funktioniert, würde aber sagen, zu viert gibt es natürlich deutlich mehr Interaktion. Und habe es jetzt auf dem Spieletreff auch 2-mal gespielt und die waren auch sehr angetan. Also ich glaube, es wurde sich sehr viel geärgert, aber wir haben direkt eine 2. Runde hintereinander gespielt. Das sagt auch immer schon viel aus. Und man braucht auch, glaube ich, eine Runde, um erstmal reinzukommen, um erstmal zu verstehen, wie man eigentlich spielen sollte. Darüber hinaus wird man tatsächlich auch noch belohnt, wenn man schlechte Karten spielt, also eher die niedrigen Ziffern. Dann kriegt man so Eis noch dazu, die geben nachher auch noch einen Punkt. Also es gibt viele Möglichkeiten nachher zu gewinnen und ich finde, es ist auch bis zum Ende knapp und man weiß auch erst am Ende, wer gewonnen hat. Und ich finde, das ist bei solchen Spielen auch total wichtig, dass nicht irgendwie bei der Hälfte schon jemand so abgehangen ist, dass er irgendwie weiß, er kann nichts mehr machen. Wobei bei der einen Partie hatte sich einer wirklich dermaßen ins Ausgespielt. Das war, ich glaube, der hatte nachher viel zu wenig Punkte. Aber es gibt ja Möglichkeiten, dann auch eben über Positionierung oder die Extraziele nochmal Punkte einzuheimsen. Von mir gibt es da eine klare übrigens, Empfehlung. Ja.
Komplett anderes Thema jetzt, aber weil du es gerade ansprichst, ist dieses, wenn ein Spiel dir die Möglichkeit eröffnet, dass du theoretisch im ersten Zug dich so weit ins Ausschießt, dass du für die nächsten 2 Stunden eigentlich nicht mehr am Spiel partizipierst, das ist kein Kritikpunkt.
Ist richtig.
Ich mag es nicht. Genau, absolut. Und das ist ja, das muss man halt wissen, aber das kann ja trotzdem deshalb genau das sein, was das Spiel möchte. Die Frage ist ja dann, wie gut ist das eventuell umgesetzt und kann das per Zufall passieren oder solche Sachen. Aber dieses, dass ich einen schlechten Move machen kann und dann weiß, ich habe verloren, ist nichts Schlimmes. Ja, es müssen nicht alle Spiele fair und gerecht sein und sagen, dass du immer die Chance hast, hier falsche Moves zu machen.
Also ich glaube schon, dass Positano Fehler auch bestraft. Also wenn du keine Blöcke hast, kannst du nicht groß bauen und dann wirst du keine Punkte kriegen. Also das ist schon wichtig. Andererseits würde ich auch sagen, bist du auch so ein Stück weit dann auch selber schuld. Ne? Deshalb sage ich ja, ich glaube, du brauchst 2 Partien und das hat zwar, ich sag mal, einen Family-Rate-Rating, so, also es ist nicht so schwer, aber es hat dann doch schon Spieltiefe und du musst jede Partie neu überlegen. Und das schätze ich an dem Spiel. Das wird jetzt nach meinen 4 Partien, die ich gespielt habe, auch überhaupt nicht alt. Das möchte ich unbedingt mehr Leuten zeigen, weil auch eine Partie tatsächlich auch zu viert in 25 Minuten gespielt ist. Das ist super schnell auf den Tisch gebracht. Und wenn man mal wieder so einen Absacker haben will, wo man sagt, da will man schon noch ein bisschen Hirnschmalz investieren, aber es muss jetzt nicht so sein, dass ich mir jetzt noch eine Stunde Regelerklärung dazu anhöre, dann ist Positano, finde ich, ein sehr gutes Ding. Ich habe mal gefragt, ob sie auf der Messe sind. Leider nicht. Sie versuchen aber tatsächlich irgendwie einen Vertrieb zu finden, der das Spiel mitnimmt. Ich würde sagen, da halten wir euch auf dem Laufenden, falls das der Fall ist und wir über die Messe laufen und es dann sehen, dann hört ihr es bei uns. Von mir gibt's da eine Empfehlung. Fand ich ein sehr interessantes Spiel und ich glaube, dass man damit viele Leute auch catcht, die vielleicht auch sonst nicht so viele Brettspiele spielen, aber einen hohen Anspruch an Brettspiele haben. Ich weiß nicht, du weißt, was ich meine. Aber wenn man jetzt sagt, ich will jetzt nicht Uno spielen, ich möchte jetzt mal was Neues kennenlernen, das soll auch nicht zu schwer sein, aber ich möchte irgendwas, es darf ruhig auch ein bisschen fordernd sein. So, dann ist das richtig gut.
Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass von deiner Beschreibung hat mir das auf jeden Fall sofort zugesagt, weil so diese schnell gespielt, ne, trotzdem eine Interaktivität, die jetzt aber nicht ein bisschen konfliktbelastet ist, aber nicht zu sehr.
Ja.
Dazu eben trotzdem easy to learn und bietet dann trotzdem eben viel heraus, finde ich immer sehr wertschätzendes Design und das darf man ruhig öfters ein bisschen feiern und wie du schon sagtest, ja eher so ein Geheimtipp und schau mal gerade, ich hatte auch generell so ein bisschen Kommentare,
ja,
gibt's gar nicht, sagst du?
Ja, also ich denke mal, die sind im Reprint, weil es gibt jetzt auch bald eine neue Erweiterung, also da müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen Geduld haben, bis ihr das kaufen könnt. Es ist echt, ich finde es super.
Generell 50 Euro und genau, du hattest schon mal gesagt, dafür sind natürlich diese schönen Figuren dabei. Ist natürlich, würde ich sagen, schon ein bisschen ein oberer Preis dafür.
Ne? Ja, für einen Absacker auf jeden Fall. Ne? Also wenn man Kritikpunkt nennen will, dann ist das definitiv so die Zugänglichkeit über den Preis. Natürlich hat man so coole Plastikgebäude da, die auch optisch sogar einen Sinn machen, weil es ja nachher um Scoring geht und du hast jederzeit wirklich einen Überblick, wie viele Punkte du eigentlich bekommst und du kannst auch nachträglich noch Gebäude hochziehen. Das finde ich total schön gemacht, aber es hat dann eben, wie gesagt, auch seinen Preis. Ne? Also das ist dann wiederum nicht die Zielgruppe, die sagt, ich stelle mir jetzt mal ein Spiel im Regal und gehe mal in Thalia und hole mir da was, sondern das ist dann wirklich eher, wir als geekige Leute zeigen solche Spiele gerne und nehmen die einfach mit.
Ja, da hoffe ich einfach mal, da haben wir auch viele Zuhörer, die vielleicht genau auf diese Beschreibung passen.
Ja, ich leiste dir auf jeden Fall mal aus, bin mal gespannt, was du sagst.
Sehr gerne, sehr gerne. Also das hat auf jeden Fall so alles, wo ich sage, das sind Spiele, die ich insbesondere just in diesem Moment sehr gerne spiele und suche. Also Sachen, die einigermaßen schnell gespielt sind, einfach erklärt sind und trotzdem eben eine Komplexität haben, die man sucht. Und das ist eine hervorragende Überleitung für mein Spiel. Und das Feld ist von der Komplexität, würde ich sagen, ein kleines bisschen, oder was heißt ein kleines, ist schon wahrscheinlich über dem, zumindest laut Board Game Arena. Die Rede hier ist von Chandigarh, vom Designer Tony Lopez, momentan erschienen bei Strohmann Games in Deutschland zumindest, ist mit einer Komplexitätswertung von 2,38 dabei, also schon ein kleines bisschen mehr, aber eben noch ganz normaler Kennerspielbereich. Und um vielleicht nochmal, ne, spielt sich mit 2 bis 3 und 4 Leuten eigentlich einigermaßen gut. Ich finde es mit 4 Leuten zu lang. Guck mal hier, wir haben ja die Stats noch, da wurde 1353 Mal gespielt, aber nur 10 Mal in diesem Monat. Und wenn man jetzt vielleicht als Vergleich dazu dein Positano nimmt, das wurde diesen Monat immerhin schon 23 Mal gespielt. Wir nehmen auf am Anfang.
Das ist sehr geekig.
Und das ist schon sehr geekig. Also von den Plays ist es auf jeden Fall das Positano vor dem Chandigarh. Und Chandigarh hat auch quasi nur eine Bewertung von 7,1. So, erstmal das kurz geparkt. Was ist das überhaupt? Es spielt in der indischen Stadt Chandigarh. Wie so oft ist das Thema hier nettes Beiwerk. Mhm. dass ich finde, es sieht ganz gut aus für das, was es sein will, weil ich vor allem die Holzmiepel, also die man dort platziert, sind wertig und machen Spaß, da drauf zu setzen. Es hat so Pastellfarben, die finde ich okay, spielen hier aber auch im Endeffekt keine Rolle. Wir haben bei Schandiger folgende Situation, dass ich in meinem Zug eines von zwei Sachen mache. Entweder nehme ich eine Karte oder ich bewege meinen Architekten, der sich zwischen den Feldern bewegt und kann Gebäude platzieren, die ich vorher bekommen habe durch die Wahl der Karten. Dabei gibt es einen ganz speziellen Mechanismus. Und jetzt muss ich einmal kurz zurück in mein Regal gucken. Und genau, das Spiel hieß Reef. Das ist schon Ewigkeiten her, dass ich das gespielt habe, glaube ich, 2 Jahre. Und bei Reef, ich fand das damals sehr gut, ist es auch so, dass du Karten nimmst und die Karten haben immer folgenden Effekt, dass unten stehen gewisse Farben, die du nehmen darfst, blaue Steine, sage ich mal, und oben stehen Farben, für die du punkten darfst in irgendeiner Konstellation. Da sind aber garantiert nie die Steine, die du nehmen darfst. Ja, also du hast immer so diesen Effekt, dass du eventuell vorausplanen musst, dass du gucken musst, okay, ich bekomme jetzt blaue Steine mit dieser Karte, mache ich aber Punkte mit roten Steinen. Und das fand ich bei Reef schon ganz nett. Und Schandiger nimmt eigentlich das sehr ähnliches Konzept hier, macht es nur ein bisschen komplexer sozusagen, wie diese Steine auf dem Board angebaut werden. Plus den großen Unterschied, dass wir alle ein großes Stadtfestfeld haben, ein Stadtraster, wo wir alle gleichzeitig die Steine aufbauen und dort eventuelle Muster entstehen. Und da kommt jetzt noch eine andere Besonderheit hinzu, die ist aber, ne, dass du die Karten liegen bei dir, du hast immer 3 Karten vor dir auslegen und in dem Moment, wo du die 4. Karte anlegst, wird immer die andere gegenüberliegende gewertet. Muss man jetzt nicht verstehen, das Entscheidende hier mitzunehmen ist, du musst gut vorausplanen. Es gehört definitiv in die Kategorie von Spielen, wo du mit mehreren Partien bessere Ergebnisse erzielen wirst, zumindest ich, weil du dann einfach besser lernst, okay, alles klar, jetzt weiß ich noch genauer, was passiert, was gibt's überhaupt für Karten. Und das ist so schnell in Anführungsstrichen erklärt, führt aber trotzdem zu unglaublich großen Überlegungen. Und hier haben wir direkt einen theoretischen Pluspunkt oder einen Minuspunkt. Denn ich habe das mal in einer Vierergruppe gespielt und da war jemand dabei, obwohl es eigentlich ein einfaches Spiel ist, der hat sehr lange überlegt. Und das hat das Spiel unnötig lang in die Länge gezogen. Und das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt. Ich glaube, ich würde es vielleicht auch generell nicht mehr zu viert spielen, wenn es nicht unbedingt sein muss.
Also gewinnt nichts dazu.
Es gewinnt eigentlich nichts dazu. Ich habe es primär zu zweit mit meiner Frau gespielt und dann noch einmal zu dritt. Zu dritt fand ich das eigentlich auch ganz gut. Das Spiel hat halt der zweite Nachteil sozusagen wäre, dass du auch Pech haben kannst, weil du Gebäude platzierst, die eventuell dem Gegner helfen, weil die nächste Karte dann vielleicht genau passend ist. Das ist aber seltenst der Fall, unglücklich. Ich hatte mal so ein bisschen die Boardgame-Geek-Kommentare geguckt, warum denn die Leute das nicht so gut finden. Und da war so ein bisschen das auch mal genannt worden, ne? Dass die Leute sagen, okay, ich helfe dem Gegner, weil ich die Gebäude platziere. Tatsächlich ist es für mich eher wieder so ein Pluspunkt, wo ich sage, ich muss gucken, was hat der andere denn für Scoring-Karten da? Was hat er da? Was liegt in der Auslage? Was könnte er sich nehmen? Und für mich ist das da eher positiv zu werten, weil ich finde, es ist eine sehr schöne, hohe Interaktion. Nichtsdestotrotz gab es auch bei uns Partien, wo dann gerade zu zweit, du beendest einen Zug und dann wird eine Karte aufgedeckt, weil du dir gerade eine genommen hast, die, ohne dass der andere jetzt was tun muss, sehr viele Punkte gibt. Das kann einfach passieren. Ja. Und das ist mit wahrscheinlich schon der größte Kritikpunkt an dem Spiel. Nichtsdestotrotz finde ich es von der Mechanik eigentlich richtig unterhaltsam, sehr gut gewählt. Es ist ganz große Stärke des Spiels, dass da hast du noch so Architekten dazu, die quasi dir so Spezialfähigkeiten geben und musst die dann einsammeln. Also die Überlegungen sind immer, also da kann man sich so richtig gut reingrübeln, was eben auch das, ne, wenn du jetzt jemanden hast, der da Paralysis Analysis drunter leidet, der da eben besonders vielleicht das eine oder andere Problem mit hat.
Ja, interessanter Titel. Wie gesagt, optisch spricht mich das ja so gar nicht an. Also ich weiß nicht, das sieht so, sieht auch so aus wie von 2010 gefühlt. Aber ja, ich würd's mal mitspielen. Es spricht mich trotzdem irgendwie immer noch nicht so ganz an, aber ich vertraue dir da jetzt einfach mal und würde das irgendwann mal ausprobieren. Aber reiße mich da jetzt auch nicht mega drum. Was würdest du für eine Note geben? Wir sind ja immer, stimmt, wir haben eben vergessen. Positano für mich eine 8 von 10. Wie sieht es bei dir aus bei Chandigarh?
Ja, ich tendiere zwischen 8 und 8,5 von 10. Ja. Und finde es generell ein sehr starkes Kennerspiel, auch vom letzten Jahrgang und gefühlt so ein bisschen auch übersehen wird es schon allein aufgrund der wenigen Partien, vielleicht auch als Geheimtipp hier platzieren. Und eher zu 8,5, weil ich die Mechanik einfach so gut finde. Und natürlich, ne, visuell, wenn dich das jetzt nicht anspricht,
ist ja nicht schlimm. Okay, ist ja nicht schlimm. Ist ja erstmal nur ein erster Eindruck.
Wir tauschen doch einfach Positano mit Chandigarh sprechen dann doch mal weiter.
Ist ja nicht so, dass wir auch schon im Hintergrund zig Spiele stellen. Das ist ja alles im Gange. So, weiter geht es mit einem meiner Geheimtipps diesen Jahres. Und da weiß ich schon, dass Stefans Meinung da ein bisschen auseinander geht zu meiner. Ich würde einfach sagen, ihr hört euch einfach unsere Argumente an und dann ignoriert ihr Stefan. bei mir lag ein Kickstarter in der Post, ja. Und ein Kickstarter, wo ich gar keine Ahnung mehr hatte, warum ich den überhaupt gebackt habe. Ich dachte so, hä, was ist das denn? So, das passiert mal ab und zu. Das ist so aus meiner Kickstarter-Hochzeit scheinbar gewesen, wo ich auch ganz viel gebackt habe. Und ich postete es im Discord und dann hieß es nur, ach, guck mal, das Spiel habe ich dir damals empfohlen. Ich so, okay, warum denn nochmal? Es ist ein Drafting-Spiel und wahrscheinlich habe ich es deshalb gebackt, weil das Drafting mit nahezu unendlichen Möglichkeiten ist. Zumindest war das irgendwie so ein bisschen der Catch. Und wir haben ein Spiel, worum es geht, Citizens of the Spark. Ein Spiel von Thunderwork Games und darum geht es in dem Spiel. Wir sind ja eigentlich thematisch völlig egal, ne? Also wir draften uns irgendwelche Tierwesen für die Zukunft, das Thema kommt wenig durch. Aber das Coole ist, wir haben unterschiedliche Sets, die wir zusammenstellen von unterschiedlichen ja, Tieren quasi. Und die Tiere gibt's immer mehrfach. Wir schaffen alles zusammen und machen dann eine Auslage aus drei Reihen, je nachdem, wie viel mitspielen. Und dann wählen wir uns eine Reihe aus, nehmen uns die Karten, legen sie vor uns aus. Gleiche Karten werden übereinander gestapelt und auf die anderen werden quasi Siegpunkte gelegt, um die etwas attraktiver zu machen. Und dann dürfen wir entscheiden, aktivieren wir eine unserer Tierkartenreihen und führen die Effekte aus oder nicht. Und die anderen dürfen sich dann tatsächlich auch entscheiden, ob sie der Aktion folgen wollen oder ob sie nicht wollen. Und das Interessante ist, es wird in drei Abstufungen unterschieden, ob eine Karte dort liegt von dem Tier, zwei oder drei. Und je nachdem, wie viele dort liegen, wird die Aktion immer stärker. Das kann zum Beispiel sein, gib dir drei Punkte für jedes von den einen Symbolen in deiner Auslage. Oder du darfst von dem anderen dir Punkte klauen. Und zwar so viele wie, weiß ich nicht, ne, wie du da Karten liegen hast. Also ja. Gibt's ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und das Spiel geht auch gar nicht so lang, denn wenn der Stapel durch ist, dann wird noch nachher geschaut, wie sieht denn die Endwertung aus. Es gibt Karten, die beziehen sich darauf, was am Ende noch in deiner Auslage liegen muss. Es gibt ja Karten, die auch einen Verteidigungseffekt haben, die dir einen Bonus geben, wenn du angegriffen wirst. Und so gibt es echt verschiedene zig Möglichkeiten. Und das Spiel hat, ich glaube, 8 bis 10, ich weiß gar nicht genau, unterschiedliche Startsets vorgegeben. Die habe ich auch jetzt alle gespielt. Und danach kann man wild kombinieren. Kann man einfach sagen, ich habe zum Beispiel noch 4 Kickstarter-Fraktionen scheinbar drin. Die kann ich einfach noch mit reinmischen. Ich kann mir diverse Sets selber zusammencraften und mir da Überlegungen machen. Und was ich finde, was das Spiel besonders macht, ist, dass du jedes Mal mit jedem Set ein anderes Spielgefühl hast. Das heißt, im ersten Set geht es vielleicht eher darum, die gleichen Gildensymbole zu sammeln. Und in dem anderen Set geht es voll auf Konfrontation. Ich hau dir die ganze Zeit die Karten weg. Bei dem einen Mal kriegst du ganz viele Karten vom Nachziehstapel oder unter dem Ablagestapel. Dadurch geht das Spiel super schnell zu Ende. Und das Spielgefühl ändert sich mit jedem Set zu einem Spiel, wo ich sage, das ist schon fast ein anderes Spiel. Ja, also da geht es um völlig andere Kombinationsmöglichkeiten. Die Karten werden unterschiedlich viel wert. Es gibt so zum Beispiel den Outcast. Wenn man den hat, bekommt man Minuspunkte am Ende. In dem einen Set kann man den aber durch Eintauschen zu wertigeren Karten machen. Bei dem anderen Set kriegst du den nicht mehr aus deiner Stadt raus und das ist richtig schlecht. Also da gibt es wirklich tolle Möglichkeiten. Und ich finde, dass die Karten auch wirklich eine unterschiedliche Wertigkeit dort bekommen. Das ist ganz interessant, wenn man denkt, ach cool, jetzt ist der Scout wieder drin. Der hat doch beim letzten Mal, hat er richtig Bock gemacht, darauf zu spielen. Probiere ich das in dem Set wieder? Ah, schlechte Idee. Dann ist der Scout eben vielleicht nicht so viel wert. Oder bringt dir in dem Set nicht so viel. Es geht schon auch darum, so ein bisschen einen Gameplan zu haben, weil man kann nicht auf jedes Tier, glaube ich, so sich spezialisieren, was in der Auslage irgendwann liegen wird, sondern man muss schon seine Kombinationsmöglichkeiten, seine Mini-Engine finden. Und das gepaart mit diesem interessanten Drafting-Mechanismus, ich finde Drafting sowieso ein Mechanismus, der ist super interessant. Ich finde den immer sehr cool, gerade in dem Fall ist er auch sehr fair, weil eben auf die nicht gewählten Karten nochmal Siegpunkte drauf kommen und man damit so ein bisschen das Glückselement auch ein bisschen eindämmt. Es hat ja ein Open Drafting, also jeder sieht die Karten und sieht auch die Optionen der anderen Mitspielerinnen. Und für mich ist das ein Spiel, ich habe das jetzt an die 20 Mal gespielt und ich bin absolut beeindruckt von dieser Schaffens, von diesem Schaffen an sich auch so einen, man könnte schon sagen, so eine Art Sandbox-artiges Drafting-System zu bauen, wo die Karten nachher miteinander kombiniert werden können und es funktioniert. Der Stefan wird gleich einwerfen, dass nicht jedes Set gleich gut funktioniert. Das stimme ich auch zu. Also es gibt Sets, die gefallen mir einfach mehr als andere. Das ist auch gut so, weil es dann eben andere vielleicht auch nochmal anspricht als mich. Ich finde, das ist so ein Game-System, was sie auch noch gut auserzählt haben, wo so viel Abwechslung drinsteckt, was nicht langweilig wird. Und das wird für mich auf jeden Fall auf meiner Liste beim Spiel des Jahres, na, also nicht Spiel des Jahres im Sinne des Preises, sondern wenn wir uns das Jahr 2025 anschauen, wird das eines der Spiele sein, die ich erwähnen werde. Für mich gibt's hier eine 9 von 10 und ich finde das ein richtig tolles Ding. Stefan, jetzt hack ein.
Ja, ich will dir ja gar nicht da so groß in die Parade fahren und glaube, kann das auch da ein bisschen relativieren. Du machst ja, glaube ich, dazu sehr Sorgen, dass das Spiel jetzt gar nicht hier bei uns angekommen ist. Ich glaube, es gibt auch noch ein bisschen Hoffnung dafür, aber dazu gleich. Ne, generell steht bei einer 7,7, also die Boardgame-Geek-Community gibt dir, glaube ich, eher recht. Es ist eines der Spiele, wo ich die Anleitungen gelesen habe und gedacht habe, oh Gott, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Mhm. Und das beschreibt so ein bisschen die Achterbahnfahrt. In der Regel rechne ich mir immer gut zu, dass ich beim Lesen der Regeln oder Videogucken der Regeln immer ein gutes Gefühl dafür habe, wie sehr ich mich auf das Spiel freue sowieso und oft auch damit richtig liege. Dann haben wir hier aber die erste Partie gespielt und dann habe ich gedacht, ach, das ist ein richtig cleveres System. Das hört sich so simpel und langweilig in der Regelbeschreibung an, mit dem Drafting und dann mit diesen Karten und dem Follow-Mechanismus. Aber das hat tatsächlich gerade in der allerersten Partie unglaublich viel Spaß gemacht. Da ist auch, was du gerade beschrieben hast mit den Outcasts, ne, das gibt Karten, die du eigentlich gar nicht dann nachher behalten willst. Dann gibt es eine andere Karte, mit der du die loswerden kannst und so weiter. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. So viel Spaß, dass wir das auch direkt, das ist ja das Set quasi für die erste Partie, steht da drin, haben wir aber auch uns nicht dran gehalten und auch die zweite Partie damit gespielt.
Und, ja. Das ist aber auch vernünftig, will ich betonen.
Hier, ja.
Das ist vernünftig, weil die Sets entwickeln, also dass man ein Gefühl für das Set bekommt, das ist eigentlich erst nach einer Partie und dann muss man noch 2, 3, 4, 5 Partien eigentlich hinterher spielen. Also das ist ja auch ein positiver Aspekt des Spiels, dass man da auch noch weiterkommt, ja.
Und voller Begeisterung, also da zu dem Zeitpunkt haben wir auch ja richtig gut, meine Frau hat Spaß gemacht, mir hat Spaß gemacht, haben wir dann auch weitergespielt und danach aber irgendwie bisher immer ins Klo gegriffen und haben dann, ich glaube, das mit der Low Interaction gespielt und das war dann auch so, ja, okay, kann man machen. Und dann hattest du uns die Guild-Icons empfohlen.
Ja, ja.
Und das war schon so in dieser Kategorie eine der nervigsten Spieleerfahrungen 2024.
2025 meinst du?
2025.
In der Vergangenheit.
Ich hab's schon so weit verdrängt, dass ich dachte, oh, das ist schon lange her, oder? Aber das, und zwar warum? Weil in diesen Sets ja sehr viele Karten sind, oder was heißt hier, aber durchaus eine Menge Karten, die funktionieren folgendermaßen. Wenn du mehr von Icon X hast als alle anderen oder wenn du weniger als Icon X hast von allen anderen. So, und in dem Set waren besonders viele davon. Und während des Zuges waren wir die ganze Zeit immer am rechten Moment. Wie viel hattest du? Lass mich nochmal kurz durchzählen. Okay, gut, dann spiele ich das. Und dann hatte der eine das gespielt und dann war die nächste Runde, dann hat man das ja auch schon wieder vergessen. Und das war ultra nervig. So diese ganze Zeit immer gucken, oh, Moment. Und jetzt komme ich zu einem anderen Punkt. Wenn man, und vielleicht, das wäre jetzt nochmal der einzige Punkt, wo ich sage, da gebe ich dem Spiel nochmal eine Chance. Wenn du nämlich auf BoardGameGeek guckst, wird das ja empfohlen, zu dritt oder zu viert zu spielen. Mhm. Insbesondere zu viert. Und warum? Weil es ja diese Follow-Mechanik gibt. Also ein anderer spielt eine Karte aus und dann kannst du quasi dir eine Aktion sparen und auch eine Karte ausspielen. Und die Karte ist dann immer weg, aber hast dadurch die Möglichkeit, am Ende dann wieder mehr Sachen rauszuspielen.
Ja.
Und da, das wurde da zumindest so beschrieben und wir haben es bisher nur zu zweit gespielt. Und aber jetzt stelle ich mir gerade diese Guild-Icons-Geschichte.
Ja, das wäre Katastrophe da.
Das wäre ja absolutes Desaster. Also ich gedacht, du bist ja die ganze Zeit mit drei oder vier, mit vier Leuten immer am Gucken. Moment, und du da hinten, wie viele Leute hast du noch? Kann noch mal jeder kurz seine zählen? Vielen Dank. Also das war auf jeden Fall sehr enttäuschend. Und ich kann deine Begeisterung verstehen. Ne? Also ich kann, weil das schon cool gemacht, also auch von der Mechanik finde ich es halt sehr nice, dieses, du willst eigentlich viele Karten sammeln, also hat ja sehr viel Set-Collection dabei, weil wenn du dann drei davon hast und eine ausgibst, ist der Effekt stärker, ne? Und du musst die Karte abgeben, jetzt hast du nur noch zwei davon, also es ist wirklich cool, so simpel, aber trotzdem wirklich eigentlich sehr schön gemacht, auch mit, dass die Sets dann Siegpunkte dazu kriegen, dass sie dann, also die keiner nimmt aus der Mitte beim Drafting.
Ja.
Eigentlich cool gemacht. Vielleicht ist einfach das falsche Set gewählt worden. Ich weiß es nicht.
Also ich finde, ich glaube, das zeigt einfach, wie unterschiedlich diese Sets auch angenommen werden und weswegen dieses Spiel bei mir auch so ein großes Standing hat. Ich fand das mit den Guild-Icons total cool. Ich hatte auch nicht das Problem, die ganze Zeit so eine, also für mich war das jetzt nicht anstrengend, da einen Überblick zu bewahren. Aber ich kann deine Kritik absolut verstehen, aber mich stört sie nicht, weißt du? Das ist so, jedes Set hat seine Vor- und Nachteile so ein bisschen. Und ich glaube, das Set, was mir vielleicht dann nicht gefallen hat, mit dieser riesigen alles zerballern, das gefällt dir dann vielleicht. Ich habe es auch zu dritt schon gespielt. Ich würde sagen, das ist setabhängig, ob es zu zweit oder zu dritt oder zu viert gut funktioniert. Das würde ich würde da nicht pauschal sagen, ist am besten zu zweit, zu dritt oder zu viert, sondern das ist, glaube ich, setabhängig. Und das macht das Spiel nochmal besser. Na, also für mich ist das designtechnisch einfach eine ganz große Kunst, dieses Spiel.
Ja, so das sehe ich jetzt halt
nicht.
Ich finde es erstmal gut, dass es was Neues ist. Also das ist schon eine innovative Idee. Auch was du vorhin so als Vorteil verkaufst, dass es so unterschiedliche Spielgefühle vermittelt, sehe ich ja eher als Nachteil, weil ich ja nie so weiß, was erwartet mich jetzt.
Ja, ja, voll.
Und ich bin da
daran
so ein
sieht man aber, dass die Kritik ja auch immer subjektiv ist. Du möchtest eher einen geschlosseneren Rahmen haben. Ich will lieber ich feiere diesen offenen Rahmen. Das ist ja beides valide.
Also das mit den Guild-Icons, das ist schlecht designt. Daher habe ich diesen, das ist einfach schlecht gemacht.
Finde ich nicht.
Also
ich habe das Set ja nicht umsonst empfohlen.
Beim Playtesting musst du doch, also dann weiß ich nicht, warum ihr das Problem nicht hatte, weil das ist auf jeden Fall da und das ist auf jeden Fall multipliziert sich das mit mehreren Spielern und dann habe ich, das wäre das Naheliegendste, dass man sagt, okay, dann lass uns so ein kleines Board dahinlegen, dass man immer so trackt, wie viel man von den Icons hat oder so, dass du super schnell ablesen kannst, wo bin ich denn, wenn es das denn das Spiel ist. Und das ist ja schon auch ein wiederkehrendes Element. Also ich habe ja keinen jetzt gesehen, wo man das nicht gucken muss. Und das ist halt immer, finde ich, sehr unelegant.
Aber ich würde nicht sagen, dass es schlecht designt ist. Das würde ich nicht sagen, weil...
Also nicht das ganze Spiel, aber der Teil
auch
davon...
Das Set nicht. Nein, pass auf, ich habe dir ja nicht umsonst dieses Set empfohlen. Wir hatten mit dem Set eine Menge Spaß. Ich fand das richtig cool, sonst hätte ich es dir ja nicht empfohlen. Du hast ja gefragt, welches Set sollen wir denn ausprobieren? Ich sage, ja, das ist cool, das hat mir gut gefallen. So, wir hatten das Problem nicht. Das zeigt nur nochmal, dass Kritik halt dann häufig subjektiv ist. Ich find,
ja, aber in dem Fall nicht.
Also, Kritikpunkt.
Doch. Das ist auf jeden Fall, dass du ja nachzählen musst, immer regelmäßig, was das ist. Das ist einfach ein Fakt. Also das ist einfach nicht
wegzudiskutieren. Ja, aber wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, also bei uns überhaupt keinen. Wir haben auch die ganze Zeit uns gemerkt, wie viel der andere hat. Oder wir wussten, ich habe mehr. Hat er jetzt eine Karte davon genommen, ja oder nein? Nö, hat er nicht genommen, dann habe ich natürlich immer noch mehr.
Das kann ja sein, dass dann vielleicht in eurem Spiel so offensichtlich war, weil einer eher auf die Karten gegangen ist, dass man nicht nachzählen musste. Das ist ja durchaus möglich. Aber ich finde es trotzdem eine Schwäche des Spiels einfach.
Ja, okay. Ich sehe es nicht als Schwäche, aber ist ja nicht schlimm.
Du kannst es ja trotzdem deshalb mögen, aber das ist auf jeden Fall nicht gut gemacht.
In mir ist es nie störend aufgefallen. Ne? Also selbst wenn es knapp war.
Auch vollkommen okay, wenn du sagst, die anderen Argumente überwiegen so sehr, dass mir das trotzdem ja sehr gut gefällt. Aber das finde ich schon, fand ich auf jeden Fall. Aber
du kannst das Spiel ja sowieso nicht auf ein Set runterbrechen. Das ist ja auch meine Kernaussage. Ne?
Genau,
also du müsstest jetzt die anderen Sets. Wie viele hast du gespielt? Wie viele verschiedene? Zwei, ne?
Nur vier oder so.
Oder vier, ja. Okay, aber es ist ja schon einiges. Aber da hast du ja auch gemerkt, wie unterschiedlich das ist. Und dass für dich das Guild-Icon-Ding nichts ist, ist ja okay. Dann lässt du das raus. Dann nimmst du beim nächsten Mal ein anderes Set. Und das ist ja das Tolle bei dem Spiel, dass das Spiel dir sagt, okay, das ist hier nichts für dich, aber dann probier doch das mal aus.
So, ihr habt auf jeden Fall gehört, da streiten sich die Geister, finde ich. Wobei ich schon sagen würde, es lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen, ja, weil das eben schon einiges ein bisschen anders macht und eben da schon so ein lustiges Überraschungsei ist. Was kriegt man raus? Ist es eines der coolsten Spielerlebnisse überhaupt oder eben nicht? Und man geht frustriert nach Hause.
Ja, so sieht's aus. Was hast du uns denn mitgebracht, Stefan?
Ich habe eine Neuauflage mitgebracht als nächsten Titel. Und zwar in der Zeit, wo ich angefangen habe mit Brettspielen, da gab es in diesem Konfliktstrategiebereich, da gab es eigentlich immer so zwei Titel, die man sich so gegenseitig zugeworfen hat, die überragen. Das eine ist Kemet. Und das andere ist Cyclades. Und bei Cyclades war ich im Kickstarter der Legendary Edition, also einfach nochmal eine Neuauflage. Und ich hatte das Spiel seit Ewigkeiten auf meiner Agenda, mir das zu kaufen. Und dann kam halt irgendwann dieser Kickstarter, wo das wurde schon klar, dass das als Kickstarter-Neuauflage kam. Und daher war dieses Vorhaben geparkt. Und jetzt wurde dieser endlich ausgeliefert, wobei er bei mir deutlich später ausgeliefert wurde als bei allen anderen, weil ich vergessen habe, auf irgendeine E-Mail zu antworten. Netterweise hat man mir das dann doch noch irgendwie geschickt. Ja. Und es ist ein Konfliktspiel. Es ist ein absolutes Konfliktspiel, aber die große Besonderheit hierbei ist, dass es einen Beat-Mechanismus hat. Und der ist kombiniert auch so mit so generell so ein paar Economic-Funktionen. Also es geht viel um Geld, das du eben brauchst zum Bieten, welches du dann eben durch das Besitzen von gewissen Flächen auf dem Spielfeld kriegst. Also es hat sehr viel Area-Control-Elemente. Und es gewinnt am Ende derjenige, der zuerst drei Metropolen kontrolliert. Und es gibt unterschiedliche Arten und Wege, wie man an diese Metropolen kommen kann. So ein Standard ist, dass du vier unterschiedliche Gebäude baust, die du auch durch die Beat-Mechanismen bekommst und dann irgendeine Metropole in einer deiner Gebiete errichten darfst. Aber jetzt keine große Überraschung, natürlich kann dir das auch jemand wegnehmen. Und das hat ein bisschen so Inish-Vibes in Form von, dass du ja bei Inish auch immer am Ende so überlegst, okay, wer ist möglichst nah dran jetzt zu gewinnen? Ja. Wer hat jetzt schon vielleicht zwei Metropolen? Bei Inish kommt ist ja nochmal die Besonderheit, dass du eben diese drei unterschiedlichen Arten hast zu gewinnen. Das ist ein bisschen andere Überlegung. Und hier ist es klar, hier hast du jetzt nicht unterschiedliche Arten zu gewinnen, aber es gibt unterschiedliche Wege, an diese Metropolen zu kommen. A, du baust sie dir selber. B, du nimmst sie jemanden weg. Und C, gibt es durch Helden nochmal die Möglichkeiten, an eben diese Metropolen zu kommen. Der Star des Abends ist hier aber ganz klar dieser Beat-Mechanismus. Und zwar läuft es quasi so ab, dass du unterschiedliche Götter hast und die wechseln auch immer durch. Und diese Götter sagen dir, was du in deiner Runde machen darfst. Ein bisschen vielleicht wie bei Inish, so diese Karten, die man draftet, ne? Aber, aber eben deutlich offensichtlicher. Zum Beispiel gibt es nur einen Gott, der dir erlaubt, Einheiten ohne Helden durch die Gegend zu schieben. Es gibt Ares, ne, den Kriegsgott, dann der erlaubt dir, Truppen zu rekrutieren und einfacher als andere Einheiten auf dem Feld zu bewegen. Aber nur auf Land übrigens. Wenn du die dann über Wasser deine Schiffe transportieren willst, gibt's Poseidon dann wieder als Gott, der erlaubt dir, dort viel zu machen und so weiter und so fort. Also es hängt so ein bisschen davon ab. Und das Interessante ist jetzt bei dem Beat-Mechanismus, man geht in umgekehrter Zugreihenfolge zur letzten Runde hin und ich darf mir eine Position aussuchen, wie viel Geld möchte ich denn ausgeben, um diesen Gott spielen zu dürfen. 1, 3, 5, 7 und das geht dann bis 25 hoch, aber in vorgesetzten Steps. Und der Punkt ist jetzt, ich muss mich hier jetzt schon, muss mich hier entscheiden, wie viel bin ich denn bereit, auf, wenn ich diesen Gott gerne haben möchte, zu setzen, weil es kann sein, dass ich überboten werde, dann darf ich aber auf diesen Gott erstmal nicht mehr bieten. Dann muss ich einen anderen auswählen. Und es ist so, dass es immer einen Verlierergott gibt, sozusagen. Also ganz am Ende, der ist auch immer verfügbar. Die anderen wechseln durch und verschwinden auch mal für ein paar Runden. Und das ist sozusagen, dann kriegst du quasi ein bisschen Geld, kannst aber eigentlich nichts machen. Mhm. Das ist ganz wichtig für, wenn man sich jetzt überlegt, ist das Spiel was für einen oder nicht. Also man muss sich mal hier kurz überlegen, dass nämlich bei diesem Beat-Mechanismus es durchaus mal sein kann, dass man, warum auch immer, weil man selber so möchte, weil es glaubt, es ist der bessere Move, weil man das Geld nicht ausgeben möchte, zwei Runden hintereinander auf diesem Verlierergott landet und dann ist dein Zug von keiner Relevanz. Also du hast eigentlich keine Aktion. Ne? Du kriegst ein bisschen Geld und du darfst zwei Plättchen irgendwo hinlegen, in denen du in der nächsten Runde mehr Geld kriegst. Also es hilft dir dabei, in der Zukunft wieder besser mitbieten zu können.
Ja.
Aber in dieser Runde spielst du nicht mit. Also du nimmst nicht an der Runde teil. Das hat den Vorteil natürlich, wenn du zum Beispiel zu viert spielst, dass quasi eigentlich nur drei Leute ihren Zug machen müssen. Mhm. Mal übertrieben gesagt. Das hat den Nachteil natürlich, du nimmst nicht teil am Spiel. Oder zumindest nicht in der Form, dass du aktiv daran partizipierst. Also das ist immer sowas, was man als Stärke und als Schwäche jetzt von dem Spiel auslegen kann, wie man denn möchte. Und es ist natürlich immer relevant, weil es ja schon eine strategische Entscheidung ist. Manchmal ist es auch gut, vielleicht am Anfang zu sagen, ich will jetzt gar nicht so viel Geld ausgeben für die und stärke erstmal hier meine Wirtschaft. Auch okay. Punkt. Ansonsten ist es, finde ich, sehr gut gebalanced auch. Das stimmt auch nicht, weil es gibt so Heldenkarten, die sind so Monster gibt. Also sehr viele Monster, die spielen auch eine sehr wichtige Rolle dabei, die ja so Spezialfähigkeiten geben von der Bewegung. Da muss man immer sehr gut drauf achten. Aber es ist jetzt so eine Frage, wo steht das Spiel? Also wir haben unglaublich viel Spaß damit gehabt. Wir haben es leider nicht in der Teamvariante spielen können. Das ist angeblich sehr gut geregelt. Also dass du 2 gegen 2 oder 2, 3, also auch zu 6 mit drei Zweierteams spielen kannst. Du teilst dir dann quasi den Geldvorrat. Tolle Tischpräsenz, also sieht wirklich auch sehr schön aus, ja. mit den ganzen Figuren.
Erinnert schon auch stark an Inis, ne? Von der Optik irgendwie.
Ja, ist deutlich länger als Inis, würde ich sagen.
Okay.
Ne? Ich bin auch, wenn ich jetzt Inis, Kemet und Cyclades nehmen würde, fällt es mir gerade unglaublich schwer, das irgendwie einzusortieren und zu sagen, was gefällt mir besser und worauf würde ich setzen? Ich glaube, dass ich auf jeden Fall Cyclades vor Kemet setzen würde, weil ich diesen Beat-Mechanismus einfach interessanter finde.
Mhm.
Und ich finde, das Kingmaker-Problem ist weniger vorhanden. Also bei Kemet habe ich so oft in Spiele gehabt, wo dann eine Person sagt, okay, ich greife entweder Peter oder Frank an oder wie auch immer. Und der andere wird gewinnen. So, ja, also ich entscheide jetzt eigentlich, wer gewinnt. Und Cyclades hat auch dort mehr die Stärke wie ein Inish, so nach dem Motto, okay, wir alle verhindern jetzt erstmal, dass derjenige gewinnen könnte, weil der jetzt gute Chancen hat. Und es lebt sehr stark von der Diskussion, wer könnte denn gewinnen. Und in einer meiner letzten Partien konnte ich den Sieg erringen, weil andere dann gewisse Sachen einfach nicht gesehen haben. Ja, ich hatte ich hatte nur eine Metropole und konnte dann in einem Zug dann doch relativ schnell zwei kriegen. Aber es ist halt eher so, dass nicht du dafür sorgst, dass jemand anders gewinnt.
Okay.
Naja, generell Bruno Catala, Ludovic Maublanc, von denen ist das ganze Spektakel. Ich weiß gar nicht, wo das preislich liegt. Hast du mal geschaut?
Nee. Du hast wahrscheinlich die Legendary schon, Edition bekommen.
Genau, ne? Richtig. Die sehe ich jetzt gerade hier sogar für.
Ja, 50 Euro, glaube ich, ne? Sehe ich hier.
Ja, wobei
das wäre
ich.
Sehr wenig, das glaube ich nicht richtig.
Genau, das ist dann wahrscheinlich aber die ohne die Figuren oder sowas.
Ja.
Weil du hast
dann
eben schon.
Ich glaube, bei 70 hätte ich jetzt geschätzt hier, wenn ich mir die Angebote anschaue, ja.
Ich finde es gut. Also, es ist auf jeden Fall im 8,5 von 10 Punktebereich. Es hat unglaublich viel Spaß. Ich mag diesen Beatmechanismus zu überlegen, wo geht's da hin? Das ist auch immer eine schöne Dynamik hin und her. Was musst du machen? Du musst dann improvisieren. Du hattest das vor, dann überbietet dich doch jemand. Vorausplanen. Es gibt Würfel im Kampf. Der Kampf ist, by the way, super simpel. Du guckst, wie viele Einheiten jemand hat und dazu wird ein Würfel gewürfelt, wo das von 0 bis 3 geht. Ja, hätte ich gesagt, hätte ich mir ein bisschen weniger gewünscht, aber das ist
glaube,
okay, ja, das kann man mal machen und dann wird auch nur eine Einheit besiegt, also der Kampf kann dann noch weitergehen. Auf der anderen Seite ist es auch jetzt, ne, wenn deine Armee groß genug ist, dann passt das schon. Aber ich weiß nicht, wie gut es, also Inish finde ich, glaube ich, noch einen kleinen Tick eleganter, überlegener.
Ja. Also ich denke mir die ganze Zeit, okay, das spricht mich definitiv mehr an als Kemet, aber ich denke
nicht
dann
dein
auch
Spiel.
So,
ich glaube, das ist nicht deins.
In Kemet meinst du?
Nee, auf Cyclades.
Ja, ich denke mir so, der Beat-Mechanismus, das ist schon cool. Also ich mag Beat-Mechanismen sowieso gerne und es klingt halt auch irgendwie so ein bisschen frisch dann mit dem Air-Ride Control. Aber bei mir ist so im Kopf, nee, dann so oft kriege ich ja Inish dann auch nicht auf den Tisch. Und Inish finde ich halt fantastisch.
Ja.
Ja, und genau. Das geht und so schnell, es ist schneller erklärt, es hat viel mehr Spieltiefe wahrscheinlich. Und das heißt ja nicht, dass das jetzt schlecht sein muss, aber ich glaube, deshalb wird es jetzt bei mir nicht einziehen. Ne?
Nee, genau. Also ich hätte nämlich auch gedacht, dass gerade für dich ist, und das wäre wahrscheinlich sogar der Gedanke, dass ein Inish dir ähnliche Vibes, Erfahrungen gibt, in einer schnelleren Spielzeit als ein Cyclades. Ja, aber trotzdem ganz sehr schöner Pick. Ich bin voller Erwartungen. Die gleiche Gruppe, das ist übrigens kurios, jetzt kleiner Detour hier. Ich würde ja sagen, dass ja generell so Eurogames immer gerade im deutschen Spielraum präferiert sind. Ne? Also ich glaube, dass die ganzen Content-Creator viel seltener über irgendwelche Konfliktspiele reden als über Eurogames. Ne? Also Eurogames immer ganz weit vorne. Bei uns auf der Arbeit habe ich ja jetzt, also ich habe ja diesen großen Luxus geschaffen, dort wirklich so eine Gruppe zusammenzutrommeln, die regelmäßig jetzt mit mir die harten Sachen spielt. Die wollen alle gegeneinander spielen. Ne? Wir haben letzte Woche Shackleton Base gespielt, also wirklich ein Heavy Eurogame. Und da war schon, also fanden auch alle gut, aber da war so, ja, können wir nächste Woche dann Arx spielen. Ja? Das hatte ich nämlich auch vorgeschlagen.
Ja, das müsst ihr auf. Hat es jemand bei euch?
Nee, noch nicht. Also ich werde es jetzt losziehen. Es ist gerade, ich suche.
Ja,
wir haben ja da eine ein bisschen internationale Gruppe. Ich habe auch schon gedacht, ob es daran liegt. Ne? Also wir sind da ein bisschen, das Ich bin so ein bisschen davon getrieben, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, bei der Spiel des Jahresverleihung, dass ja auch die Vertreterin des Astors dort war und nochmal so wähnte, dass Franzosen generell mehr den in ihren Spielen mehr Take-That-Elemente haben wollen, als als vielleicht der Deutsche. Und das hat mich nochmal so gemacht, was sind eigentlich so die kulturellen Unterschiede im Brettspiel, ne? Auch dieser Ameritrash-Begriff, wo der herkommt, also was gibt es da eigentlich für Unterschiede? Aber das ist ein anderes Thema für another time. Ja. Wir werden auf jeden Fall ARX demnächst spielen, das kann ich
mal. Kann ich nur empfehlen. Sehr schönes Ding.
Ja, da gehe ich auch davon aus, dass das wahrscheinlich auch nochmal der modernere, konfliktreichere Titel ist.
Ja, also wie gesagt, Inish, ich kann das nur empfehlen. Also ich bin immer noch großer Fan und würde mich freuen, das weiter noch groß auf den Tisch zu bekommen, weil es wirklich so eine Kerbe schlägt für die kurze Zeit, diese Überlegung. Ich möchte da nochmal eine Lanze für brechen. Da hast du mir damals einen sehr guten Tipp gegeben. Du hast mir das ja empfohlen, ne?
Und das wächst ja auch mit mehr Partien, ne? In dem Moment,
voll,
wo du die Karten besser kennst und weißt, was ist überhaupt möglich, wer hat jetzt vielleicht die genommen, die Diskussion dann darüber.
Ja.
Und daher würde ich auch sagen, in dieser Gruppe Kemet, Cyclades, Inish, Cyclades, ganz toll Titel, wäre wahrscheinlich für mich so Platz 2 momentan, aber Inish, würde ich sagen, ist noch der bessere Titel von denen.
Ja, auf jeden Fall.
So,
gut,
weiter geht's.
Kommen wir zu einem weiteren Diskussionstitel. Ich glaube, wir sind aber beide bei dem Titel ein bisschen diskussionsmäßig unterwegs, denn wir feiern es beide nicht so wie alle anderen. Aber ich glaube, bei mir ist so ein bisschen mehr als bei dir. Und zwar geht es um Duell um Cardia, ein Spiel, was bei Hans im Glück jetzt zur BerlinCon erschienen ist. Ein Duellspiel, und ihr wisst ja, Duellspiele bin ich ja sofort dabei. Das muss ich ja ausprobieren, das muss ich ja testen. Und der Pitch klingt eigentlich auch ganz cool. Und zwar haben wir identische Kartensets mit 16 Karten und wir haben eine Handkartengröße von 5 Karten und wählen dann gleichzeitig eine verdeckt aus, die wir quasi gegeneinander antreten lassen. Derjenige, der die höhere Stärke hat, bekommt einen Siegelring. Wenn man 5 Siegelringe bekommen hat, insgesamt hat man das Spiel sofort gewonnen. Und der andere oder die andere darf den Effekt seiner Karte ausführen. So. Und die Effekte sind natürlich auch besser, je größer die Karte ist, weil desto schwerer ist ja der Effekt zu aktivieren. Und da können crazy Effekte dabei sein, wie dass du das Spiel zum Beispiel sofort gewinnst oder dass die gegenüberliegende Karte abgeworfen wird, dass die nächste Karte, die du spielst, plus 3 oder minus 5 hat oder kann alles Mögliche passieren. Und wir spielen das so lange, wie gesagt, bis jemand gewonnen hat und dann ist das Ding um. Das Schöne bei dem Spiel ist, es kommt erstmal mit 2 Kartensets, also es gibt nicht nur ein Kartenset, sondern gleich 2. Ich muss sagen, ich finde das erste ein bisschen besser insgesamt. Und was ich einen ganz, ganz großen Vorteil bei dem Spiel finde, was es für mich auch einen gesamten Notenpunkt locker, wenn nicht sogar 1,5 nach oben gehen lässt, ist tatsächlich, dass es noch Sonderregeln gibt in unterschiedlichen Komplexitätsstufen, wo wir ja quasi besondere Regeln haben, wie wir in dieser Runde spielen müssen. Wie zum Beispiel, dass wir die Karte, die wir spielen, nicht aufdecken, sondern erst in der nächsten Runde, nachdem wir die nächste Karte gespielt haben, aufdecken und gegeneinander antreten lassen. So werden andere Taktiken möglich. Gibt auch quasi die Taktik, dem anderen immer die Karten so rauszuziehen, dass er mal abwerfen muss und wenn er keine Karte mehr spielen kann, hat er auch verloren. Das kennen wir aus klassischen Duellkartenspielen. Und da gibt es zum Beispiel aber auch einen Ort, wenn wir den als Regel in dieser Partie haben, dass wir jedes Mal, wenn wir eine Karte spielen, die nicht aufsteigend mehr ist, dass wir eine Karte abwerfen müssen. Ähnlich wie bei Faraway, ne? Da müssen wir auch versuchen, so aufsteigende Reihenfolge. Und das macht vieles mit dem Spiel, was ich dann echt gut finde. Also ohne diese runden Karten finde ich das ein solides Ding. Und mit diesen Karten wird es für mich zu einer 7 von 10. Meine Hauptkritik ist so ein bisschen die Replayability trotzdem, weil ich so das Gefühl habe, das ist kein Spiel, was jetzt für mich 20, 30 Partien trägt. Ich habe jetzt so um die 10 Partien auch auf der Arbeit nochmal ausprobiert. Die Zugänglichkeit ist sicherlich ein großer Pluspunkt, weil es wirklich relativ easy ist, selbst wenn man noch nie irgendwelche Duellkartenspiele gespielt hat. Das ist super leicht zu lernen und das ist sehr zugänglich und man bekommt die Kombos auch relativ schnell raus. Das ist aber eben auch der Nachteil, dass man diese Kombomöglichkeiten zwischen den Karten danach ja 4, 5 Partien auch schon mal gesehen hat oder zumindest so auf der Hand hatte, dass man dachte, ja, okay. Und so kommen wir insgesamt trotzdem zu einem Spiel, wo ich sage, das kann man sich gerne anschauen, aber mit eingeschränkter Empfehlung. Wie siehst du das, Stefan?
Ja, ich tue mich da auch ganz schwer bei, weil für mich ist das immer so ein bisschen Wunsch gegen Wirklichkeit. Das Spiel suggeriert dir so diese möglichen tollen Kombo-Sachen, die man dort machen kann. Ne? Die berühmte 16er-Karte, dass man die dann vorher sowas ausspielt, dass dir minus 5 oder was auch immer gibt oder lässt die gewinnen und so und dann gewinnst du darüber. Das passiert aber in der Realität halt nie. Und für mich ist das einfach, glaube ich, zu sehr dann doch ein Lackfest für das, was es sein will, nämlich ein strategisches Zweispieler-Kartenbettler. Ist jetzt nicht schlecht, ne? Also das ist klar, aber ich finde, es wird dem Hype nicht gerecht und finde, dass das hat zu oft so, ja, okay, ach, ja gut, jetzt hast du doch den anderen gespielt. Man versucht irgendwie zu erahnen, was eventuell jemand spielen könnte. Das ist ja auch ganz, also im Endeffekt haben die Leute ja doch immer noch viele Optionen, sodass das auch, also diese Situation, selbst wenn du da schon mal 6 Karten liegen und dann vielleicht noch 2 im Ablagestapel, sind halt immer noch 8 Karten auch, die möglich sind, die der andere spielen könnte. Und gerade auch am Anfang und so weiter. Das ist auch so oft einfach, okay, gut, das ist jetzt passiert. Also die Entscheidungen, die man dort trifft, sind halt oft so irrelevant, beziehungsweise so, dass man sich denkt, ja geil, ich mache jetzt das, aber es ist total egal einfach. Und ich stimme dir erstmal zu, dass auf jeden Fall mit den mit diesen Karten, das habe ich jetzt auch öfters mal nochmal bei Board Game Arena noch ein paar Partien gespielt, das ist auf jeden Fall schon mal deutlich interessanter, weil dann ein bisschen mehr davon schon stattfindet in Form von, genau. Okay, ich versuche mal, dann muss ich jetzt ja das machen und so weiter. Jetzt tatsächlich lustigerweise letzte Woche war ich noch beim Freund in der Nachbarschaft zum Spielen und wir haben am selben Abend Kadia gespielt und Naishi. Und ich finde Naishi einfach das so viel bessere Zweispieler-Kartenspiel. Ja. Und das war, und mit demjenigen, den ich gespielt habe, übrigens auch, wo ich sage, das ist wirklich so ein schönes Urlaubsspiel mit richtig schönen Spannung dabei. Du hast eine schöne Mechanik, die natürlich auch relativ schnell verstanden ist, aber trotzdem wieder jedes Mal ein bisschen überlegen, was baue ich mir da zusammen. Das ist einfach eine schöne, gelungene Produktion. Gut durchdacht, gut designt. Und das wäre auf jeden Fall meine Empfehlung. Anstatt zu einem Cardia zu greifen, holt euch ein Naishi. Einfach das bessere Zwei-Spieler-Kartenspiel, die jetzt nichts mit so miteinander zu tun haben vom Design, außer dass es zwei Spieler sind und man gegeneinander spielt. Aber weil sie jetzt beide in einem ähnlichen Zeitraum einfach erschienen sind.
Ich finde es tatsächlich ja gar nicht so glücksabhängig wie du. Also ich finde, man kann um diese Kombinationsmöglichkeiten auch herumspielen, weil man meistens auch die 16 Karten irgendwie durchkriegt. Also ich finde es nicht glücksabhängiger als viele andere Spiele, die mit Karten funktionieren. Mhm. Ich finde aber, ich sehe deinen Punkt, dass es nicht so taktisch ist, wie es manchmal suggeriert. Also die Kombinationsmöglichkeiten sind halt wirklich endlich. Und das Spiel ist bestimmt für 5-6 Partien echt cool und danach flacht es aber eher ab. Ne? Und wenn wir uns Duellspiele anschauen, ist das eigentlich erst der Punkt, wo es richtig losgeht. Wenn man sich einen Mindpack anschaut, einen Agent Avenue, das sind so Dinger, die werden immer besser, je häufiger man spielt. Das ist bei Duell für Cardia nicht. Ich finde, Duell für Cardia sinkt danach. Ne, deshalb sind wahrscheinlich auch schon 2 Kartensets drin, weil sie selber wissen, so, es hält jetzt nicht unendlich lang. Ich kann nicht 50 Partien nur das Basisset spielen. Ich glaube, man muss einfach wissen, was möchte man haben, wenn man sagt, ich möchte ein Duellspiel haben, das sehr einsteigerfreundlich ist, was ein paar nette Kombomöglichkeiten erübrigt und was mich so ja für 10 Partien unterhält. Glaube ich, macht man da nicht viel falsch mit. Stimme dir aber zu, dass einfach auf dem Markt sehr, sehr viele gute Duellkartenspiele gibt, Naishi zuletzt, aber ich erwähne hier trotzdem nochmal Mindbug, Agent Avenue. Ich habe mein Regal voll damit und bin mir sicher, dass Duell und Cardia relativ zügig auch dieses Jahr noch ausziehen wird, weil ich dann einfach nicht die Motivation habe, mich da, ja, mir da jetzt nochmal die gleichen Kartenkombos zusammenzuschustern, würde ich sagen.
Ja, absolut. Also das, wenn man jetzt denkt, man will was spielen, wo ich nicht so viel nachdenken muss eventuell und dann einfach, ach, ja, musst du auch, und du denkst dann ja doch nach und dann ist es aber egal, es ist halt egal, was du legst, weil der andere dann einfach doch das andere gelegt hat und so. Also ja daher, 6 von 10 hätte ich gesagt.
Ja, ich bin beinahe 7 von 10.
Ja, und sowas. Muss man halt, also ja, es gibt
muss
einfach.
Man, also kann man auch auslassen.
Und auch Mind Park und Agent Avenue sind halt einfach nicht eine Liga drüber, sondern
ja, sind 10 Ligen drüber. Ja, ja. Und es kommen zur Messe ja schon wieder die nächsten tollen Titel raus. Christian Kudal hat die nächsten Duellkartendinger da. Und deshalb, ne, wenn ihr jetzt sagt, ich will mir nur eine Sache dieses Jahr kaufen, dann wartet lieber noch auf die Messe und dann muss man Duell um Cardia, finde ich, nicht holen. Ja, das, dafür ist es gut, ist es solide, macht es gut, aber es gibt, der Markt ist einfach voll mit tollen Duelldingern. Ja.
Ja. Ja, gut. Last but not least, vielleicht oder doch ein Spiel, welches du auch mittlerweile die Chance hattest, mal reinzuschauen. Und zwar die Rede hier ist vom Spiel Pergola. Mhm. Pergola ist ein wahrscheinlich das repräsentativste Spiel, wenn ich sagen würde, ein cozy Feel-Good-Spiel auszuwählen, wo man eigentlich nur positive Gefühle nachher mitnimmt. Das ganze Spiel ist erschienen von Michael Golobiewski. Und zwar bei welchem Verlag überhaupt? Siehst du mal. Rebel Studios. Was ist es? Es ist ein Kennerspiel und zwar hat es hier den Cardia-Auswahlmechanismus. Zumindest partiell davon, dass du heißt, du hast immer zwei Elemente, die miteinander gepaart werden. Ja. In der Regel kommen dadurch durch das eine irgendwelche Pflanzen auf dein Brett und durch das andere gibt es vier unterschiedliche Mechanismen, beziehungsweise drei, die dir Insekten auf ein Spielfeld bringen. Marienkäfer, Schmetterlinge und Bienen. Und das Spiel ist in 5 Minuten erklärt. Du suchst dir eins davon aus. Du platzierst die Teile auf deinen schönen Garten, der auch die entsprechende Pergola auf der linken Seite hat und dann eben auch einen entsprechenden Wasserfall. Und mehr ist es überhaupt nicht. Du nimmst die Sachen, Blümchen, darfst sie sogar dort platzieren, wo du möchtest. Es gibt, kannst das wirklich so ein bisschen arrangieren, so wie es dir gefällt. Es gibt minimalste Regeln so ein bisschen, ne? Wenn du eine weitere blaue Blume, kommt die auf die blaue Blume drauf und bei den Rosen, die keine Rosen sind, aber der weiß nicht mehr, welche Art von Blume es war, die, ne, die baut man so aufeinander, dass man da immer auf die anderen Knospen drauf aufsetzt. Mehr war es auch nicht und die Marienkäfertiere kommen dann jeweils auf ihre vorgezeichneten Sachen. Und das war das ganze Spiel. Ein bisschen länger dauert die Erklärung dann aber schon bei den Regeln, wie nachher die Punkte verteilt werden. Das ist nämlich quasi die Krux des Spiels, weil hier sowohl die Blumen, wie sie angeordnet werden, als eben aber auch die Insekten miteinander unterschiedliche Punkte geben. Und dabei sind hier so einfach Kleinigkeiten, die einem am Anfang gar nicht so auffallen, ist das in der Regel immer so ein bisschen konträr. Heißt zum Beispiel, dass Schmetterlinge geben besonders viele Punkte, wenn sie möglichst weit oben sind. Die Blumen, auf denen sie sitzen, reizen aber eher dazu, dass du sie in die Breite bauen willst. Also willst du mal drei verschiedene Farben nebeneinander haben. Also das ist so ein bisschen gegensätzlich. Das muss man sich dann immer entscheiden. Worauf gehe ich jetzt? Was nehme ich mit? Dazu hat das Spiel so viele kleine Elemente. Du kannst durch die Platzieren der Bienen auf der linken Seite kannst du ein paar Bonuspunkte freischalten. Es gibt ein paar Laternen, die du platzieren kannst, die eventuell auch nochmal zu Bonuspunkten führen und so weiter. Aber das Ganze ist halt einfach super simpel designt, hat aber trotzdem einiges in Anführungsstrichen. Wir reden hier über Komplexität von 2,0, also wirklich unterster Kennerspielbereich, hat aber trotzdem genug Spiel noch mit im Paket. Die große Stärke von dem Pergola ist, und das ist jetzt eben kein Schandiger, wo du gerade sagst, wo dann wirklich das, boah Gott, was, wenn ich jetzt links und rechts gehe und so, du hast trotzdem gute Überlegungen. Das Gesamtprodukt aber hier, das ist, wo Pergola einfach hervorsticht. Ne? Das ist jetzt mechanisch, jetzt nicht Rocket Science, wo du sagst, boah, geil, das habe ich ja so noch nie gesehen, wie jetzt vielleicht beim Citizens of the Spark, was da versucht, ein bisschen innovative Wege zu gehen. Das ist hier von der Verpackung, wie du wählst dir so kleine Sparten aus und da gibt's extra so eine Box dafür dabei, in der die stehen. Dann hat jeder nochmal so einen kleinen, es sieht wie so ein kleiner Blumentopf aus, wo du die reinsteckst. Du hast ein schönes Inlay, wo du die Insekten und die Blumen rausnehmen darfst, die du dann ja eben, wie schon gesagt, auf deinen Garten selber platzierst, kannst du ein bisschen anordnen. Ne, ob's die Libellen gibt's ja auch noch dazu. Und das ist, glaube ich, einfach die unglaublich große Stärke von dem Spiel. Du holst es raus, es ist schnell aufgebaut, man hat trotzdem eine hohe Tischpräsenz, also wirklich schöne, sympathische. Und das ist so ein bisschen was für mich so ein Gateway-Spiel, wo ich Leute mit zum Brettspiel kriegen kann, die jetzt, ich gehe mal kurz zurück zu meiner Arbeitsgruppe, die sind Leute, die haben jetzt noch keine Videospiele gespielt, aber Videospiele zum Beispiel. Ne? Das ist eine Kollegin dabei, die ganz viel Counter-Strike für gespielt hat. Also da ist das Gaming dabei. Ne? Da ist so und bei Pergola denke ich, das ist so ein bisschen vielleicht auch, um Leute abzuholen, die noch gar nicht so des Spielerischen diese Affinität haben. Und das ist schnell erklärt und aber auch relativ schnell gespielt. Und das war dann einfach eine schöne Runde, die Spaß gemacht hat.
Ich kann es voll nachvollziehen, Stefan. Du hast es mir ja ausgeliehen und ich muss sagen, das erfindet wirklich so ein bisschen das Cozy Game nochmal neu. Das ist das, was wahrscheinlich Leute auch so ein bisschen daran finden, diese Farming-Simulatoren zu spielen. Dieses einfach ein bisschen zur Ruhe kommen, ein bisschen vor sich hin puzzeln. Ja. Und das Schöne ist, dem Spiel, du kannst einfach deinen Garten so gestalten, wie du willst. Du suchst dir aus, wo diese Blumen hinkommen. Das ist total banal. Das ist also ist auch völlig irrelevant. Aber es macht optisch nachher einen großen Unterschied. Du kannst sagen, ach, jetzt möchte ich aber hier den Schmetterling platzieren oder hier fliegt jetzt mal die Libelle rum oder was weiß ich. Und das hat so einen schöpferischen Aspekt in einem Spiel. Also kreativ ist jetzt zu viel gesagt, ne? Weil Möglichkeiten sind ja jetzt nicht so riesig, aber allein, dass du das so frei vor dich hin platzierst, wie du möchtest, das hat irgendwie so einen schönen Flair. Das finde ich richtig gut bei dem Spiel. Und die Entscheidungsfindung ist gar nicht so easy. Also klar, es geht super schnell, aber ich habe nach der ersten Partie gemerkt, ist jetzt noch nicht optimal, was ich da gemacht habe. Weil du ja auch schon sagtest, die Sachen bedingen sich nicht unbedingt gegenseitig. Ich habe es jetzt leider nur einmal gespielt, habe es nicht mehr geschafft vorher, aber möchte weitere Partien spielen. Simone sagte auch, das ist kein Spiel, was du jetzt 10-mal spielst. Ja? Also ich glaube, nach 4-5 Partien ist die Geschichte auch so ein bisschen auserzählt für mich. Die Frage ist ja, bleibt es danach im Regal, weil es eben so ein einzigartiges Spielgefühl hat, dieses Cozy, dieses vor sich hin puzzeln. Und da bin ich mir tatsächlich noch nicht so ganz sicher, ob mir das dafür reicht, es dann Regalplatz eben auch einzunehmen. Ich finde die Umsetzung fantastisch, also 10 von 10, also diese Töpfe, wo du die Sachen reinsteckst, die Optik, dieses Game Tray, was da drin ist, das ist alles so gut durchdacht. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es nachher dafür reicht, dass ich es auch nach 4-5 Partien noch im Regal behalten würde. Ich glaube ich finde das ein gutes Spiel. Ich glaube nur danach wird es wahrscheinlich ein bisschen abflachen. Ist so meine Vermutung nach der ersten Partie. Ich werde das gerne verifizieren oder falsifizieren, wenn es nach diesen 4 Partien oder so kommen sollte. Wenn ich dir das Spiel dann zurückgebe und sage, ich stelle es mir jetzt selber noch ins Regal, das wäre, glaube ich, der Ritterschlag für dieses Spiel. Für mich wäre es jetzt so eine gemütliche 7 von 10 aktuell im Ersteindruck. Wie sieht's bei dir aus, ranking-technisch?
Ich würde schon sagen, dass es für mich höher gerankt ist als bei dir jetzt. Also ich sehe das schon eher so bei einer 8 von 10. Warum? Weil ich so ein bisschen dieses Gesamtkunstwerk, das hört sich jetzt so ein bisschen fancy an, aber schon denke, dass man das hier lobend erwähnen sollte. Das fällt das Spiel selber, und du hast das, man muss ja immer so ein bisschen unterscheiden, wir sind ja so tief im Hobby auch drin und wir haben ja eben, empfinden ja beide ja auch immer eine große Freude daran, neue Spiele zu entdecken. Also wenn und dann ja auch durchaus komplexe Sachen mal zu verinnerlichen. Deshalb glaube ich, fällt das auch so ein bisschen in die Kategorie für so ein, jetzt lachst du gleich, aber bei mir zumindest, in so ein Flip 7. Warum? Kleine Detour jetzt. Ne? In unserem Urlaub war Flip 7 voll der Erfolg, weil die Kinder das halt ultra begeistert hat, ne? Die beiden. Das ist auch wieder, das ist so wie, wie heißt das Spiel? Schnitzeljagd. Ist es Schnitzeljagd? Ne? Dieses,
Das fällt so
in beides. Flip 7 und Schnitzeljagd, Empfehlung für die Kinder. Und das, worauf ich hinaus will, ist, ein Flip 7 möchte ich ja auch nicht unbedingt spielen. Weißt du, das ist, also da geht es mir, ich habe auch keinen Bock auf ein Flip 7, weil mir das zu lucky ist und so weiter. Ich erfreue mich aber an der Partie mit der Familie dann, die dann voll damit abgeht und dann diskutiert und sagt, wer kriegt die Freeze-Karte und so weiter. Also ich feiere die Partie mehr als das Spiel, ja, bei einem Flip 7. Und hier sehe ich da auch so Parallelen zu, wo ich sagen würde, ich freue mich jetzt nicht auf die Pergola-Partie per se, aber ich schätze das dann, weil ich das eben in der Gruppe spielen kann, weil mir das eben ein Tool an die Hand gibt, Leute zum Brettspielen zu geben, bringen, die ich vielleicht sonst nicht erreichen würde oder wo das einfach eine gute Wahl ist.
Also ich glaube, Pergola ist einfach von der Komplexität schon deutlich liegend drüber, ja, als jetzt Flip 7.
Also ja, ich habe nicht gesagt, dass die gleiche Komplexität ist.
Ich schätze das Spiel sehr für das, was es ist. Und ich glaube, das wäre auch so ein Spiel, was zum Beispiel meine Eltern ja überzeugen würde. Die Frage ist nur, wenn du jetzt einen Flip 7 hast, das spielst du ja zigmal, wenn du es feierst. Die Frage ist ja bei Pergola, das ist ein hochpreisiges Spiel. Du zahlst deine 50 Euro erstmal dafür. Die Frage ist das dann das Spiel für die Leute, die sich einmal im halben Jahr ein neues Spiel kaufen? Reicht das dann für die nächste Zeit, wenn sie ab und zu dieses Spiel rausholen oder nicht? Und das
doch,
weiß ich noch
doch,
nicht.
Doch, das würde ich schon sagen. Ja, also okay. Ich finde, dafür ist das interessant. Also
du hast es ja auch ein paar mehr gespielt. Tatsächlich.
Ja, so ist es ja auch tatsächlich auch online jetzt recht viel. Und ich finde, das ist auch immer eine schöne Überlegung. Also du sagtest ja, also das ist ja so ein bisschen die Diskussion, die hatten wir schon mal irgendwie 2 Folgen vorher. Ich bin ja immer ein Gegner, so jetzt habe ich alles gesehen, was das Spiel kann. Ja, aber richtig. Und das ist nicht schlimm. Und das ist jedes Mal wieder schönes neues Rätsel. Ja. Und es macht Spaß, dir halt zu überlegen, wo kommt der Schmetterling hin und nicht. Ne? Und hast auch bei einem Pergola, finde ich, dann immer oft genug. Das lebt ja dann auch sehr stark davon, okay, was nimmt der andere und welche Kombination habe ich, was liegen da für Blättchen? Also da gibt es keinen Blueprint zum Gewinnen. Ich habe so ein bisschen, stelle ich mir die Frage, ob jetzt eins von beiden stärker ist. Also das weiß ich nun. Also vom Balancing her, also du hast ja eigentlich immer so 2 Arten, auf die du gehst. Entweder diese Rosen oder diese anderen Sachen. Oder manchmal eher dann die Bienen und machst die anderen nur so ein bisschen. Ne? Das geht ja auch. Ob es da irgendwie so ein Ungleichgewicht gibt, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, das ist für die Art von Spiel auch irrelevant.
Ja.
Und ich finde das von mechanischen auch gut genug, immer von der Überlegung. Also wirklich schön schnell.
Ja.
Und du musst ja immer gucken, was machst du jetzt mit dem Fluss? Ach, dann hast du doch, jetzt, wenn du das nächste Mal den Fluss nimmst, dann kommt ein Tier, wofür du jetzt gar keinen Platz hast. Willst du erst die Blume einsammeln?
Ja, es ist definitiv schon taktisch. Also das definitiv, ich sollte jetzt auch nicht rüberkommen, dass ich sage, nach 4, 5 Partien ist dann alles, ne, habe ich dann mal alles gesehen, es reicht dann nicht mehr. Nur die Frage ist halt, motiviert mich das persönlich?
Ja, nee, das verstehe ich. Und da sage ich, das meinte ich ja gerade, also und da habe ich uns beide mal kurz mit eingeschlossen, dass wir jetzt nicht diejenigen sind, die sich auf eine Partie Pergola in dem Maße freuen würden, wie vielleicht von anderen Partien, weil wir sagen, das ist jetzt die geile Überlegung, die wir beide jetzt brauchen. Das hört sich jetzt so arrogant an, ne? Aber das eher so, weil man ja einfach schon unglaublich viel gespielt hat.
Und die Umsetzung ist halt perfekt, ne? So wie du gesagt hast, das Gesamtprodukt ist halt richtig gut, ne? Die Optik, die Materialien, aber auch wie einfach diese Spielzüge ablaufen, das ist super schnell gespielt, super erklärt. Es bietet aber doch eine ordentliche Tiefe. Was ich die ganze Zeit nur im Kopf hatte bei der Partie war, ist das jetzt ein Spiel, was für Kennerspiel des Jahres nächstes Jahr in Frage käme? Oh. Das gucken wir einfach.
Die Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt. Denke ich später noch mal kurz drüber nach. Noch eine Anmerkung. Ich glaube, Pergola könnte es eines der Spiele sein, die von einer Erweiterung eventuell immens profitieren könnten. Ja. Weil ich glaube, so ein bisschen, was bei dem Spiel interessant wäre, so irgendwie kleine Auftragskarten, die so ein bisschen mehr Varianz reinbringen, was sammle ich jetzt eventuell? Dass man sagt, hab zwei Schmetterlinge hier und da und dann kriegst du vielleicht noch irgendwas. Muss man jetzt immer aufpassen mit klugscheißerischen Kommentaren, wie das Game Design besser sein könnte von der Seite. Aber das ist so mein Gefühl, dass das in dem Moment nochmal richtig weit nach vorne schießen würde, weil die Mechaniken eigentlich sehr cool sind. Es fehlt so ein kleines Schnipschen, wo ich noch einen Gedanken mehr investieren muss, was ich mache.
Ja, okay, das hat mir tatsächlich nicht gefehlt, aber ja, ich glaube, wir sind auch einfach nicht diese Hauptzielgruppe. Ja, aber ich glaube, wenn ich das jetzt meinen Eltern zeigen würde, das Spiel, ich glaube, denen wird das gut gefallen. Die Frage ist nur, geben sie dann 50 Euro aus, um sich das selber ins Regal zu stellen? Weil ich glaube, dass der Preispunkt, das Material ist super, ja, und es muss auch genauso aussehen. Es muss leider dann ja auch so teuer sein. Die Frage ist nur, ob das dann, ne, gerade meine Eltern sagen dann schon, oh, 50 Euro für ein Spiel ist dann aber schon auch viel jetzt, obwohl sie natürlich auch viele im Regal haben, aber es ist trotzdem, ne?
Ja, absolut.
Muss jeder für sich selbst auch entscheiden. Das ist ganz einfach. Das können wir nicht beantworten.
Genau, ich wollte gerade sagen, das ist immer so ein bisschen für jeden. Muss er gucken. Was wir sagen können, ist, der Preis ist fair, würde ich sagen, ne? Weil das Material einfach herausragend ist.
Was man aber auch sagen kann, ist, das Ganze wird über Asmodee vertrieben. Das heißt, wer weiß, in einem halben Jahr, vielleicht zum halben Preis, in irgendwelchen Sales, in irgendwelchen Shops, kann ja gut auch sein, ne? Also, ich glaube, das ist auch ein Spiel, ob du das jetzt kaufst oder in einem halben Jahr, da ist jetzt auch erstmal nicht so wichtig.
Ich habe jetzt übrigens, also gerade sehe ich das bei Fantasy Welt für 42.
Ja, okay. Das ist schon ein guter Preis. Ja.
Ja,
hat jetzt ich glaube, es war am Anfang bei 50, glaube ich. Aber bin ich jetzt auch mehr unsicher.
Ja, ich meine auch, ist jetzt für 50 zugeschlagen. Ja. Aber ja, ne, ihr wisst jetzt, glaube ich, und das ist ja immer das Entscheidende, für wen das gedacht ist, was das Spiel macht. Ja. Und da muss halt immer jeder für sich entscheiden, habe ich Bock drauf oder nicht.
Ja.
Gut. Wir haben noch demnächst die ein oder andere Gespielt-Folge, die da kommen wird, weil das können wir, glaube ich, beide sagen, unendlich viele Sachen wurden gespielt.
Jetzt vor der Messe wird es auch noch mal knapp. Wir wollen ja auch die Messe-Neuheiten vielleicht ihr nur auf der Messe bekommen könnt, noch mal so ein bisschen durchgehen, ein bisschen gucken. Also es wird eine heiße, also jetzt merkt man so, die saure Gurtenzeit ist vorbei. Jetzt geht's richtig rund.
Es geht richtig rund, aber ich fand auch trotzdem, im Sommer sind viele coole Titel erschienen auch. Bin gespannt, was uns auf der Messe erwartet. Braucht euch keine Sorgen machen. Auch kurz vorher haben wir dann natürlich noch Folgen zu, welche Titel wir empfehlen. Und wir versuchen halt auch ein paar Sachen davon im Vorfeld schon spielen zu können, dass man eben dann sagen kann, es ist nicht nur, was man gehört hat, was gut ist, sondern wir haben schon mal reinschauen können. Nichtsdestotrotz, wenn ihr jetzt sagt, schöne Gespielt-Folge, aber ich brauche noch mehr Titel, noch mehr Insider-Tipps, kann ich an der Stelle nochmal empfehlen, Simon, den hervorragenden Podcast von dir und deiner Frau.
Dankeschön.
Der Simone, Lieblingsgegner, ist der Titel. Also da schaut er am besten direkt auch nochmal herein. Und wenn ihr denkt, hey, sind zwar nervige Typen, aber irgendwie freue ich mich ab und zu, dass da eine Folge von denen rauskommt, wöchentlich. Das ist ja auch immer ein bisschen Arbeit. Wir freuen uns super natürlich erstmal primär, wenn ihr uns hört. Solltet ihr aber doch mal kurz die Möglichkeit haben, eine Bewertung in eurer passenden Podcast-App abzugeben, freuen wir uns auch nochmal drüber. Das ist immer so ein bisschen, was doch viel hilft. Und ist ja auch immer ein bisschen Aufwand, hier die Sachen zu produzieren. Und da würdet ihr uns einfach einen Gefallen tun. Und wenn nicht, ist auch okay. Hören ist immer das Entscheidende. Ich bin auch immer nicht motiviert, überall hinzugehen, alles zu bewerten.
Und sonst schreibt euch uns auch gerne Mail, ne? Also
super wichtig, genau.
In der Beschreibung. Alles verlinkt oder bei Instagram.
Mail oder Instagram. Wir antworten immer eigentlich. Also wenn auch da einfach mal austauschen.
Falls mal was untergehen sollte, nochmal. Ja, es gab mal den Fall, dass in Spam-Ordner gelandet ist und wir das nicht mitbekommen haben. Aber das haben wir mittlerweile auch revidiert.
Ja gut, also wir fast, also der Wille ist da, alles zu beantworten.
Ja.
Und wenn, ist es eher die eigene Unfähigkeit oder die Technik, die uns davon abhält.
So sieht's aus.
Perfekt. Simon, ich danke dir für diese Gespielt-Folge Und wir sehen uns nächste Woche wieder in alter Frische. Und dann bin ich gespannt, was du über Mucksmäuschen still zu erzählen hast.
Ja, ich werde mir anschauen, auf jeden Fall. Mach's gut, bis nächste Woche.
Bis dahin.